Rost und Stahl.
Der Metal-Podcast. Mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zu Rost und Stahl Folge 41. Wir nehmen auf am 23. April 2024 und wir erscheinen, wenn alles gut geht, am 26. April. Wir haben nicht ganz so viel Vorlauf, Mattes. Aber wir haben mehr Vorlauf, als wir eigentlich vorhatten, richtig?
Ja, also ich war jetzt nicht so zuversichtlich, dass wir die Aufnahme heute hinbekommen, aber dann hat das kurzfristig zum Glück nur alles geklappt. Es war diesmal ein bisschen mehr Vorbereitung. Wir besprechen ja unter anderem ein Doppelalbum heute. Ich glaube, das war uns zum Zeitpunkt des Votings noch gar nicht so gewahr, ne?
Nee, das irgendwie habe ich das auch nicht gecheckt, dass das so dermaßen viel Musik ist, die wieder auf uns zukommt. Ja, ach, wir haben uns noch gar nicht drüber unterhalten, in welcher Reihenfolge wir die besprechen. Na, gucken wir gleich. Machen wir gleich spontan, oder?
Ja, können wir auch würfeln.
Ja. Mattes, wie geht's dir? Alles gut?
Jetzt wieder. Ich könnte jetzt wieder eine Krankheitsgeschichte von letzter Woche präsentieren.
Das hören die Hörer besonders gerne.
Es war nur der monatliche Virus, der uns ereilt. Ach so. Das ist ja hier alles nichts Neues mehr. Von daher spare ich mir mal die Details. Die sind auch nicht so lecker. Von daher, nee, aber wieder genesen. Ich bin soweit fit und schau mal, wie lange es diesmal dauert.
Ja. Und ich bin tatsächlich fit, ja. Du weißt, bevor wir jetzt hier richtig, ich muss ein bisschen Meta bleiben noch ganz kurz, ne? Weißt du, was nämlich eine der größten Errungenschaften in meinem persönlichen Leben der letzten zwei Tage ist?
Die Seife?
Ich hasse dich.
Komm, wenn du mir so eine Steilvorlage gibst.
Nein, die habe ich nicht benutzt. Nein, oh Mann, ey. Wir haben jetzt hier 41 Folgen, also mit Sonderfolgen und so, keine Ahnung. Irgendwie haben wir bestimmt schon 45 Folgen oder so aufgenommen. Und ich bin jetzt dahinter gekommen, dass Google eine kleine nette App hat, die sich Notizen nennt. Und das hat einfach mein Leben verändert. Ich kann praktisch auf jedem Gerät, was ich besitze, einfach hier meine Notizen schreiben. Ich muss gar nicht meinen Rechner hochfahren oder so. Ich kann es einfach immer und überall machen. Das ist einfach mega gut. Aber du bist Apple-Jünger, ne? Du hast ja nicht so...
Ich bin Apple-Jünger, aber ja. Heißer Tipp, haben wir sowas Ähnliches nicht schon vor 12 Jahren benutzt oder so? Irgendwie im Rahmen des Studiums oder für irgendeine andere Scheiße? Ja, wir haben schon mal so mit so kollaborativen Tools gearbeitet. Ich meine, das ist ja heute alles kein Geheimtipp mehr, aber als Google, glaube ich, damit angefangen habe, haben wir sowas ja auch schon benutzt. Ne?
Ja, klar. Also ich bin halt nur... Also ich war selber irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ich habe mich da super schwer mitgetan bis jetzt. Also entweder ich habe meine Notizen wirklich so richtig klassisch auf Zettel gemacht, ne? So, oder ich hatte das halt immer in irgendeiner Textdatei hier auf meinem Rechner, aber wenn du den Rechner dann gerade zufällig nicht anhattest, das war halt immer scheiße. Und diesen Google-Notizen, das hat jetzt hier echt, das war der Game-Changer jetzt hier für mich.
Also ich geißel mich da auch immer ganz gerne selber. Ich nutze einfach knallhart Notepad. Also nicht Notepad++, sondern irgendwas mit Syntax-Highlighting oder hast du nicht gesehen? Nein, ich nutze Notepad.
Wenn ich mir normalerweise einen normalen Text schreibe, dann halt immer hier mein Editor, mein Visual Studio Code halt, ne, mit dem ich halt auch arbeite viel. Aber nee, das war gestern, dachte ich so, boah, da muss es doch irgendwas geben, damit du nicht immer da sitzt und deine Notizen nicht im Zugriff hast. So, also richtig dumm eigentlich, ey, dass man da 2024 erst auf die scheiß Idee kommt. Egal, auf jeden Fall, ich habe die jetzt hier gerade vor mir, Notizen für Folge 41. Der erste Punkt da drauf ist Google-Notizen. Bisschen Werbung für Google-Notizen.
Ja, check.
Genau, Werbung würde bedeuten, wir würden dafür bezahlt werden, ne?
Aber, ja, wisst ihr doch,
ne? Ja, aber nicht vom Google. Ja, was ist sonst noch so passiert im Rost- und Stahl-Universum? Wir haben Post gekriegt. Möchtest du mal erzählen, was drin war und von wem?
Oh ja, sehr gerne. Unsere liebe Hörerin Ramona hat uns einen schicken Patch geschickt. Und zwar nicht irgendeinen Patch, sondern wir, also das heißt wir beide und Ramona, wir drei haben einen Rost- und Stahl-Patch. Den hattest du, glaube ich, auch schon fleißig auf, mindestens auf Facebook geteilt. Woanders hatte ich es jetzt noch nicht gesehen.
Ach, ich weiß gar nicht, ich glaube überall eigentlich, wo es ging,
habe ich es geteilt. Wir haben auch schon sofort brav umgehend auf unsere Kutten vernäht.
Natürlich. Und,
freuen uns schon auf die Einweihung.
Ja, sehen auch richtig toll. Gut aus. Ich meine, das mit der Schriftart, also hier dieses Rost, das ist halt so ein bisschen handgemacht von mir gewesen, deswegen Das kriegst du halt nicht so wirklich hin, aber das sieht trotzdem
ja, super sieht gut top aus.
Guck mal,
ja.
Guck mal einfach bei uns auf hier Instagram oder so, da ist das einer der letzten Posts. Und ja, mega vielen Dank, ey. Hat auch direkt einen Ehrenplatz auf der Kutte gekriegt. Und wir sollten noch ein bisschen jetzt tatsächlich Werbung machen, also auch wieder unbezahlt, aber für die Stickerei, die das gemacht hat. Weißt du noch, wie die hieß?
Nee. Müsste ich jetzt nachgucken, aber mein
jetzt,
Handy
jetzt guck gerade ich hier, am, Moment mal, Stickerei ist das. Und ich glaube, der Mensch, der es gemacht hat, der ist Ramona da auch ziemlich entgegengekommen. Also wenn ihr was machen wollt, ich habe bei denen auf der Homepage mal geguckt, die haben ganz coole Sachen, Preise und so, keine Ahnung, ich kenne die auch nicht, aber sieht qualitativ auf jeden Fall top aus. Also wenn ihr was sucht, zum so was bestickt werden soll oder so, dann schaut doch mal bei Moment mal Stickerei vorbei. Boah, das war jetzt aber wirklich Werbung, ne?
Und die haben auch unser Logo im Petto, ne? Die haben die Datei vorliegen. Also wenn ihr euer eigenes
Frost-
und Stahl-Merch bestellen wollt, das könnt ihr da tun.
Ja, verdienen wir tatsächlich dann keinen Cent dran in dem Fall. Aber ja, könnt ihr ja mal gucken. Genau, also es gibt halt schon so eine Stickdatei dafür bei der Stickerei. Und da kann man dann möglicherweise auch zu einem halbwegs vernünftigen Preis Kleinauflagen bestellen. Aber halbwegs vernünftiger Preis wird trotzdem weit jenseits von dem sein, was du normalerweise für ein Patch bezahlst. Aber,
ja, ist halt so, ne? Ich meine, das fängt ja erst an, sich zu rentieren, dass du da diese Preise kriegst, die dann so Merch-Ständen
zahlst, wenn du
so in die Tausender Auflage
gehst. Ich hatte auch überlegt, wenn da Interesse dran besteht, an solchen Patches irgendwie, sonst meldet euch doch einfach mal irgendwie. Und wenn wir dann irgendwie eine gewisse Zahl zusammenkriegen, dann kann man da vielleicht irgendwas drehen. Aber ich kann euch im Vorhinein leider absolut nicht sagen, was es dann kosten wird. So, sagt einfach mal Bescheid, wenn ihr da Interesse dran habt, wenn wir da irgendwie ein paar Leute, was weiß ich, irgendwie zweistellig oder so Bedarf anmelden können, vielleicht kann man da noch irgendwas machen mit dem Preis. Aber kann ich nicht versprechen, weiß ich nicht, war nur so eine Idee. Genau, apropos melden, ich hatte mal, oder besser gesagt, wir hatten nach der letzten Folge, ja, ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass wir die aufgenommen haben, da hatten wir ja so ein bisschen geplaudert, was wir mal vielleicht so demnächst an Folgen machen könnten. Mhm. Und eine Idee war ja sowas wie, Bands, die in keine Schublade passen, ne? Und mir ist da nicht so viel zu eingefallen, außer die apokalyptischen Reiter. Und dann bin ich hergegangen und hab das mal so ein bisschen in die Community reingerufen, so, wer hat da eine Idee? Und da wollte ich einmal Danke sagen. Ich glaube, wir hatten noch nie so viel Resonanz auf irgendwie einzelne Postings wie darauf. Das war echt super. Also ich bin da echt ersoffen in Ideen und Vorschlägen für Bands. Und die werde ich mal durchsortieren. Und wenn es dann irgendwann mal soweit ist, dann dann gucken wir beide uns die mal an, würde ich sagen, ne? Was da so bei
ist. Das war wirklich brutal viel. In so allzu ferner Zukunft läge die Folge eigentlich nicht. Also es wäre jetzt, glaube ich, nicht die nächste sein, die wir machen wollen. Da hatten wir schon was, aber ich glaube, die danach, also vor unserem nächsten Zeitgeist, hatten wir uns das mal so ursprünglich überlegt. Aber schauen wir mal, wir sind da auch relativ flexibel. Vielleicht machen wir auch was anderes. Wir gucken mal.
Ja, gucken wir mal. Also das, auf jeden Fall nochmal super vielen, vielen, vielen Dank. Auf allen Kanälen, also überall kamen da echt richtig viele Vorschläge, also auf jedem sozialen Netzwerk, wo wir so vertreten sind und hätte ich gar nicht mitgerechnet. Vielen Dank. Mathis, ich habe noch eine kleine Anmerkung zu unserer letzten Folge, wo es um Fun ging, ne, hier um Comedy und so, ne? Mhm. Das war die vorletzte, sorry. Mein Gott, jetzt ich bin völlig neben der Spur. Nochmal von vorne. Es geht um die alte Heldenfolge. So, jetzt habe ich es wieder. So, und zwar hatte ich da an irgendeiner Stelle, habe ich mich darüber mokiert, über diese Heldenverehrung für Lemmy und so, ne? Dieses, dass ich das irgendwie so ein bisschen krass finde, dass die Leute den geradezu vergöttern und anbeten und weiß der Teufel.
Du musst ja immer irgendwo dran rumkacken.
Ja, so von wegen die Asche auf dem Wacken verteilen und so. Dazu ein klitzekleiner Nachklapp. Mr. Hetfield von, du ahnst es, Metallica, hat sich vor ein paar Tagen, und es hat die Rockart am 17.04. geteilt, diese News, ein Tattoo stechen lassen mit der Asche von Lemmy. Man kann auch echt übertreiben, oder?
Gott.
Ja, exakt. Das ist das, was mir auch dazu einfällt.
Ich kann das einfach alle nicht mehr.
Ich meine, jetzt mal ehrlich, ich lass mir den toten Lemmy, den toten Warzengott unter die Haut jubeln, ey. Das hab ich nicht mehr wahr, ey. Und weißt du, was jetzt so richtig krass ist? Ich meine, Hetfield ist ja jetzt nur auch jemand, der echt hart vergöttert wird. Jetzt stell dir vor, der stirbt, wird eingeäschert und dann lässt sich Dann hast du Lemmy und James Hetfield gleichzeitig dir tätowieren lassen. Ja, okay, komm, genug der makabren Kackwitze. Ja, das wollte ich nur noch mal gerade dazu sagen. Also,
es wäre ein Witz, aber es klingt irgendwie so überraschend realistisch.
Rockhard.de, News vom 17.04. Also, das ist so. Das ist passiert. Ja. Das war auch nicht der 1.04. oder so, das war wirklich der 17.04. Bevor wir gleich zu unserer kleinen Rubrik Was hörst du gerade kommen, würde ich noch ganz gerne eine kleine Empfehlung für ein Hörbuch mal wieder loswerden. Und zwar kennen die meisten wahrscheinlich schon, aber When Monsters Roar and Angels Sing von Hartmut Rosa ist im letzten Jahr erschienen, habe ich jetzt gehört, und ist eine kleine Soziologie des Heavy Metal. Kann man sich wirklich gut geben. Wirklich, also heißer Tipp. So, wer sich ein bisschen wissenschaftlicher mit dem Thema auseinandersetzen will, mega cool. Also ist natürlich populärwissenschaftlich, aber so eine soziologische Analyse der Metal-Szene im weitesten Sinne. Mhm. Ist wirklich cool. Ist gut aufgemacht, ist mit vielen Songzitaten und so unterlegt. Sehr, sehr schön, mehrere Sprecher drin. Ganz tolles Ding. Und dann noch eine kleine Ankündigung. Wir haben endlich mal wieder Musik im Podcast, Mathis.
Lang hat es gedauert.
Ja, auch wieder mal der Aufruf, Leute. Ne, hier schickt uns, wenn ihr GEMA-freie Musik für uns habt, schickt das rüber. Wir haben von der Band Mansfeld, die haben vor ein paar Jahren, sind die hergegangen und haben Max und Moritz vertont. Und das haben die uns zur Verfügung gestellt. Und ich habe mir da den Song Letzter Streich, also das ist, ich glaube, tatsächlich der vorletzte Song auf der Platte, den werden wir nachher mal einspielen. Das ist, ja, wie würde ich das beschreiben? Das kam so ein bisschen auch aus diesem Aufruf von wegen, passt in keine Schublade und so.
Ja, also tatsächlich nicht. Es würde mir auch schwer fallen, das jetzt so konkreten Genre zuzuordnen. Ich meine, da hast du so viel drin und was auch ganz beachtlich ist, ich kannte die jetzt vorher nicht, aber wenn man mal so ein bisschen bei denen auf der Seite schaut, dieses Projekt kann man ja fast sagen, oder diese Platte, die sie da gemacht haben, die hat ja auch eine unheimliche Historie, ne? Die ist aber viele Jahre gewachsen, war wohl auch eine gemeinschaftliche Arbeit, über Ländergrenzen hinweg und hört auf jeden Fall mal rein. Also ich war sehr überrascht, ist auf jeden Fall mal was anderes und auf jeden Fall an der Stelle schönen Dank, dass wir das verwerten dürfen.
Genau, das spielen wir nachher wahrscheinlich zwischen den beiden Platten, die wir besprechen, ein. Da sagen wir dann nochmal Bescheid. Gebt denen auf jeden Fall eine Chance. Die Platte ist, meine ich, jetzt knapp 4 Jahre alt, müsste von 2020 sein oder 21, bin mir gerade nicht sicher. Es ist abgefahren. Also anders kann man es nicht nennen. Da ist irgendwie Death Metal drin, da ist alles. Also das
Elektro, ja.
Elektro querbeet, ja. Also wirklich cool, hat mir gut gefallen. So viel zu meiner Vorrede. Mathis, hast du Musikempfehlungen, aktuelles Zeug oder nicht so aktuelles Zeug? Was hörst du gerade?
Ja, ich sag mal, unserer Folge bedingt. Wir haben jetzt natürlich hart viel die Platten gehört, die wir jetzt heute besprechen, namentlich die Praying Mantis, die Defiance, ne, die neue Platte.
Genau.
Wir haben die Rage rauf und runter gehört, ein Doppelalbum mit einer Menge Spielzeit. Das hat natürlich viel Zeit gefressen. Abseits davon bin ich ja noch bei meiner Trisolaris-Trilogie, die ich auf Audible höre. Da bin ich im dritten Buch, habe die ersten Stunden jetzt soweit durch. Immer noch sehr empfehlenswert. Bin gespannt, wie die Geschichte zu Ende geht. Abseits davon an Musik eigentlich gar nicht so viel. Ich bin dazu gekommen, mal ein paar Filme zu gucken und habe jetzt Oppenheimer gesehen.
Mhm.
Den hast du, glaube ich, noch nicht
geguckt. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Nee.
Ja, ich bin so ein bisschen ernüchtert, nachdem ich so viel Lob gelesen und gehört hatte und der bei den Oscars ja auch so abgeräumt hat. Hatte ich mir den dann mal angetan und muss sagen, also so für meinen Geschmack, super Hauptdarsteller, keine Frage, auch ein guter Cast, sicherlich auch sehr lehrreich, unterhaltsam war auch, was mir nicht so gut gefallen hat und ich weiß nicht, einige unserer Hörer werden den vielleicht da auch schon gesehen haben. Ich fand, dass die extrem viel teilweise so an Story so auf kleinen Raum untergebracht haben. Du hast da teilweise so ein paar Minuten immer mal zwischendurch, wo so viele Schnitte in den Zeitebenen hin und her gehen. Und ich finde, das gibt dem Ganzen einfach so eine unnötige Unruhe, dem ganzen Film. Also das ist nicht mal eben irgendwie, finde ich, sich zurücklehnen und eine entspannte Geschichte sehen, so wie wir zum Beispiel damals den Turing-Film gesehen haben. Der war da irgendwie ganz anders gemacht.
Ja, der war anders.
also ich fand den dadurch einfach ziemlich unruhig und so unentspannt zu schauen. Also ich fand ihn jetzt nicht grottenschlecht oder so, ne, das nicht, aber ja, das muss man dann auch erstmal sacken lassen. Ansonsten, ja, der Atombombentest, super dargestellt, das war schon eine klasse Szene. Ja, kann man auf jeden Fall mal reingucken, aber ich war trotz oder gerade wegen des hohen Lobes doch ein bisschen ernüchtert.
Also das ist so ein Geheimtipp eher, ne, der Film?
Ich weiß nicht, ob es ein Geheimtipp ist. Das ganze Alter, der Film, der so viel, gewonnen. Ja, ich wollte sagen, in jeder nennenswert Kategorie abgeräumt hat. Aber so von seiner Art her, ne, ich meine, einen biografischen Film über einen Wissenschaftler, das ist ja jetzt eigentlich nicht so, was das Massenpublikum anspricht. Ja, aber ich denke, allein dadurch, dass er so abgeräumt hat, ja klar, ne, ist jetzt auch irgendwie eher so Mainstream.
Ja,
muss jeder selber wissen.
Weil so von wegen, hier sowas hört ihr gerade und so, von da sind wir ja gekommen und das wäre jetzt ungefähr so, als würde ich jetzt irgendwie sagen, so ey, du musst unbedingt meinen Maiden reinhören.
Oder? Ja, der neue heiße Scheiß.
Nee, tatsächlich habe ich abseits von dem, was wir hier heute besprechen, ein bisschen Musik gehört und also sogar relativ viel. Und eine Sache, die hatte ich hier manchmal schon mal genannt, die ist nicht so brandaktuell, die ist schon 2 Jahre alt. Aber die passt ganz gut auch zu einer Folge, die wir demnächst mal machen wollen. Und zwar habe ich mal wieder gehört, The Halo-Effekt mit dem Album Days of the Lost. Mhm. Und die Band besteht aus ehemaligen Mitgliedern von In Flames und aktuellen Mitgliedern von Dark Tranquillity.
Also bei dem nächsten Mal machen wollen, ist ja sehr euphemistisch ausgerückt. Das wäre eigentlich so die nächste Folge, die wir auf dem Schirm haben.
Ja, war so also der Plan.
Wollen Folge, die wir machen, Melodeath Metal.
Genau. Ja. Und das hat mir echt extrem gut gefallen. Und kleiner Trivia dazu noch. Wenn ihr euch das Album anguckt, also Days of the Lost von 2020, und dann schaut euch das Artwork an, das sieht man sofort. Das ist der gleiche Künstler wie der von Black Braid, die wir ja auch schon ein paar Mal in der einen oder anderen Form hatten. Also siehst du auch wirklich sofort, dass das der gleiche Künstler ist. So, dass ich habe für sowas normalerweise kein Auge, aber da siehst du es echt. Da guckst du drauf und denkst, kenn ich.
Ich habe das Albumcover jetzt nicht vor Augen, müsste ich mir mal anschauen. Ne?
Ja, so sehr filigran und die gleichen Farben und so, das siehst du dann, ja. Ja, im Prinzip könnten wir noch, wir haben heute wirklich viel, bevor es losgeht, wir könnten noch ein bisschen Feedback machen. Was hältst du davon?
Ein bisschen.
Ja, also tatsächlich weiß ich nicht, ob wir alles an Feedback heute machen, was wir haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr so fleißig diesmal geschrieben habt. Wenn wir irgendwas auslassen, dann kommt es beim nächsten Mal oder so. Aber wir fangen erstmal an. Und zwar, Andreas S. hat uns mal wieder geschrieben auf unserer Homepage am 8.4. um 21.45 Uhr. Und weißt du, was wir am 8.4. um 21.45 Uhr gemacht haben?
Am 8.4.
Das da haben wir die letzte Folge aufgenommen. Exakt zu dieser Zeit. Deswegen hat es nicht mehr geklappt, dass Andreas da noch mit reingekommen ist. Die ist dann natürlich erst ein paar Tage später erschienen. Ich glaube am 13. oder wann ist die letzte erschienen, ne? Aber deswegen jetzt hier, Andreas, dein Feedback. Zu der Zeit, wo du es abgeschickt hast, saßen wir hier wirklich und waren noch am Quatschen über alte Helden. auf jeden Fall, er schreibt, hallo ihr zwei, die Sparte, was hört ihr aktuell an neuer Musik, solltet ihr beibehalten? Ja, finde ich auch, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht kann ich beim nächsten Mal auch mal wieder von ein paar Bands erzählen, die ich entdeckt habe oder aktuell höre. Aber wie gesagt, gerade bei so einer Zeitgeist-Folge, wo du wieder so intensiv irgendwie neue Platten hörst, da bleibt halt nicht mehr viel Zeit am Tag über, die da auch noch irgendwie andere Musik hören.
Ja, was mich da immer so fertig macht, ist dieses so, man setzt sich dann hin und denkt sich so, naja, ich könnte jetzt mal irgendwie wieder was hören, was ich dann hier in der Sparte unterbringe. Und dann denke ich mir aber, eigentlich muss dann nochmal die Rage hören. So, ne, also auch wenn ich die schon dreimal gehört habe, dann ist trotzdem so, dass dann denkst, kannst ja noch mal hören, ne?
Und ja, zumindest lehnst du dich nicht so zurück und hörst noch mal so ein ganzes Album durch. Ich meine, was ich schon so zwischendurch mal mache, ich guck mal so neue Clips rein, wenn ich gerade wieder lese, dann irgendwie was vorab veröffentlicht wurde, so wo ich es dann mal mitbekomme, das schon. Aber das habe ich da meistens auch schon wieder irgendwie vergessen, wenn du mich danach fragst, was ich so gehört habe.
Ja. Gut, er schreibt weiter, hier bekommt man schöne neue Impulse, woanders reinzuhören. Klasse, Hoshi, dass dir Insomnium gefällt. Sie sind mit Abstand meine Lieblinge. Finnischer Melodic Death Metal mit Black Metal Einschlag, großartig. Ich habe sie mit der Shadows of Dying Sun 2014 kennengelernt und habe mir dann den ganzen Backkatalog zugelegt. Zuletzt 2019 mit TBDM live gesehen. Wer ist TBDM? Bin ich jetzt The irgendwas? Wer ist TBDM? Irgendwas, was wir jetzt so
vollkommen offenkundig auf dem Schlauch.
Wahrscheinlich ist es Slayer und ich bin nur gerade zu doof. Aber, selten hat mich eine Band so eingefangen. Meine Anspieltipps: Mortal Share, Down with the Sun, Ephemeral, The River, Pale Morningstar, Valediction, Die ganze Winters Gate, ein Song mit 44 Minuten Länge. Bei mir rotiert aktuell die EP Lingua Ignota Part 1 mit 5 Songs, 26 Minuten von Persephone. Kannte ich vorher nicht, Schande. Und hat mich direkt angesprochen. Wem Gojira zu lasch und Thy Art is Murder zu hart sind, liegt hier richtig. Das Ganze noch mit starkem Dream Theater Einschlag. Mega die Jungs aus Andorra. Und vielleicht eine neue Rubrik. Auf was freut ihr euch denn so? Ich freue mich schon auf die wiedervereinten Textures, die neue Scheibe von Obscura, TBDM, da ist es schon wieder, und Carcass.
Ich glaube, mit TBDM meint Andreas Black Dahlia Mörder.
Ah, okay. Ja, das hast du sehr gut
recherchiert gerade.
Genau, recherchiert und ChatGPT gefragt. Ja, okay.
Nee, ja, Google, tatsächlich. Aber macht sich besser.
Hm. Boah, habe ich schon ewig nicht mehr gehört. TBDM. Echt lange nicht. Ey. Muss ich mal wieder reinhören. Boah, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, gerade wo ich mich so wirklich drauf freue, weil ja, wir hatten ja jetzt irgendwie gerade erst wieder die Zeitgeist-Abstimmung und es ist wieder so super viel auch schon erschienen, ne?
Ja, mhm. Ja, ja, war keine eine ganze Menge dabei, die wir auch gerne gemacht hätten. Konnten ja nur 2 Platten letztlich werden.
Ja. Ja, die Duel vielleicht, die müsste jetzt, ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon raus ist oder jetzt die Tage.
Ja, die hätten wir beide, ja. Die hätten wir ja beide gerne gemacht. Die ist jetzt draußen, glaube ich,
auch die zum letzten Release-Termin
veröffentlicht worden. Aber hat's nicht geschafft, aber die Rubrik gehört ja auch unseren Hörern, von daher ist das schon in Ordnung.
Ich habe noch nicht reingehört, aber da hätte ich, glaube ich, da erwarte ich einiges von. Aber schauen wir mal. So, er schreibt weiter, hier ist was für die Statistik. Als Jahrgang 1973 kann ich vieles von euren Erzählungen bestens nachvollziehen und erinnere mich dadurch gerne an früher. Wie Kenny habe ich auch Gitarre in einer Thrash-Metal-Band gespielt, lange vor YouTube oder MySpace. Ich bin Schwabe, habe aber bis vor 12 Jahren, 13 Jahre im Ruhrgebiet gewohnt, in Gelsenkirchen. Das heißt, viel von dem, was ihr nebenbei erzählt, habe ich im Ruhrgebiet kennen und lieben gelernt. Nun lebe ich aber wieder im Schwarzwald. Hobbys, Metal, Star Trek und Astrofotografie. Ja, bis auf die Astrofotografie bist du hier genau richtig, ne? Bin gespannt, was von den anderen kommt. Grüße, Andreas S. Ja. Ja, cool. Metal und Star Trek, ne? Das ist ja hier irgendwie so die seltsame Mischung, die wir hier fabrizieren.
Also ich das ist genau dein Leben.
Ja. Ja, vielen Dank für diesen ausschweifenden Kommentar. Der ist, wenn du auf die Homepage guckst, ist nicht der längste, den wir gekriegt haben.
Tatsächlich nicht.
Das hat Jörn, ich glaube, er hat auch den längsten aller Zeiten geschrieben. Der kommt aber gleich erst. Ich wollte noch kurz eben zum Thema Metal Fun nochmal von Sacred Heart einen kleinen Kommentar vom 13.04. nachschieben. Und er sagt nämlich oder schreibt: Moin, zum Thema Comedy Metal würde mir spontan noch die Band Gift Dwarf von Gerd Knebel, ein Teil des Duos Badesalz, einfallen. Da hat Uwe Lullis ehemals bei Gravedigger und Rebellion und aktuell bei Accept Gitarre gespielt. Ich habe das Album selbst nie gehört, kann also nichts über die Qualität der Musik sagen. Ja, geht mir genauso. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht reingehört, hätte ich machen sollen, aber habe ich nicht getan. Ja, keine Ahnung, vielleicht hole ich es nochmal nach bei Gelegenheit. Vielen Dank für den Tipp auf jeden Fall.
Ja.
Cool. Du hast wahrscheinlich auch nicht reingehört, richtig?
Nein. Aber ist nochmal eine nette Erinnerung. Ja, mache ich noch.
Ja.
Diese Gifted Dwarf, okay.
Gifted Dwarf, keine Ahnung, also habe ich auch wirklich noch nie gehört. Aber irgendwer hatte mir, ich glaube, der Dennis hatte mir auch noch was geschickt, dass wir noch, wen haben wir noch vergessen hier? Irgend so ein Autor, den man unbedingt beim Thema Comedy und Metal hätte erwähnen müssen. Ich habe ihn voll vergessen. Ich glaube, Till Burgwächter war es. Ja, das haben wir total verkackt.
Ja, im Nachgang haben wir im gegenseitigen Austausch festgestellt, dass wir so ein paar Sachen vergessen haben, die wir eigentlich noch denken wollen, ja. Aber gut, sei es drum.
Ja, aber ich meine, du musst ja da auch wirklich einschränken, weil sowas, das hilft ja alles nichts. Ne? Aber ja, klar, ich meine, dann kann man wenigstens erwähnen, wo man eingeschränkt hat. Und ne, also, ja, hatte ich nicht auf dem Schirm, tut mir leid, wenn wir nochmal über sowas reden, dann kann man es sicherlich nachholen. Mathis, ich habe noch einen ganz, ganz langen, möchtest du ihn hören?
Den werde ich wahrscheinlich gelesen haben, aber unsere Hörer kennen
ihn
wahrscheinlich.
Ja, ich werde ihn allerdings ein bisschen zusammenstreichen, lieber Jörn. Danke trotzdem. Er hat nämlich geschrieben vor 2 Tagen, am 21.04., zum Thema alte Helden, also zur letzten Folge. Hi ihr beiden, die letzte Folge hat mir besonders Spaß gemacht. Ich finde es immer super interessant, wie unterschiedlich man mit den einzelnen Bands in Kontakt gekommen ist und jeder seine eigene individuelle Geschichte mit ihnen hat. Ich selbst breche immer gerne eine Lanze für die 90er-Phasen von Priest und Maiden. da diese durchaus ihren Reiz hatten. Ich selbst kam mit beiden Bands Mitte der 90er das erste Mal in Berührung. Da war gerade die X-Factor von Maiden mit Blaze Bailey erschienen, fand ich direkt von Beginn an ein großartiges Album. Das fotorealistische Artwork liebe ich und die dunklere Stimme von Blaze passt perfekt zur düsteren Ausrichtung der Songs. Blaze war damals ohne Frage für mich der legitime Maiden-Sänger.
An der Stelle möchte ich dann auch gerne an unserem Iron Maiden-Folge verweisen. Da hatte ich ja auch so die eine oder andere Lanze für Blaze gebrochen.
Ja.
Ich fand ja auch immer die Alben mit ihm ziemlich gut. Er ist da letztlich halt nur daran gescheitert, dass er die Bruce-Songs nicht so wiedergeben konnte, wie die meisten Fans sich das vielleicht erhofft haben. Aber die Alben mit ihm selber, so die stehen für sich und die finde ich auch großartig.
Ja. Er schreibt dann weiter, dass er erst danach sich dann mit älteren Sachen beschäftigt hat von Maiden und dass er natürlich auch sieht, dass Blaze schwächelt, wenn es daran geht, die alten Songs dann halt zu singen. Ne? Aber das, ja, das hatten wir auch schon irgendwie lang und breit ausdiskutiert. Er schreibt, bei Priest ist es genau andersherum. Da wurde mit dem Ripper ein von der Stimmfärbung her im Vergleich zu seinem Vorgänger ähnlicher Sänger geholt, der Helford, und so ehrlich kann man sein, technisch locker in die Tasche stecken könnte. Man muss aber vielleicht auch einmal herausstellen, dass Priest anders als Maiden sich immer schon neu erfunden haben. Die kommerzielle Ausrichtung auf Point of Entry mit die Synthesizer-Gitarren auf Turbo, die mit der Metal-Überknaller Painkiller Priest ging immer mutig voran und waren oft dadurch stilprägend. Ja, tatsächlich habe ich so nie gesehen, ehrlich gesagt, aber ja.
Also ich meine, das hat schon was für sich, ne? Priest sind jetzt nicht gerade eine Band, die dafür bekannt ist, zweimal hintereinander gleiche Album aufgenommen zu haben. Die haben schon immer gerne experimentiert und
selbst wenn du dir die absoluten Highlights rauspickst, so, ne, die, was weiß ich, die Painkiller und die British Steel oder so, das hat ja nicht wirklich viel miteinander zu tun, das stimmt schon, ne?
Ja, hat sich immer irgendwie eine Entwicklung abgezeichnet, mal den Zeitgeist versucht einzufangen. Manche Experimente sind geglückt, manche weniger. Ja, auf jeden Fall auch eine super interessante Band, über die es sich allein schon mal lohnen würde, lange und ausgiebig zu sprechen. Ja.
Ja. Ja, er schreibt, dass es halt Priest nur nie so wirklich gelungen ist, Ripper auf Platte richtig einzufangen, aber live halt immer super war mit ihm. Er unterstellt so ein bisschen, dass Priest die Platten mit Ripper so oder die Ripper-Phase ein wenig unter Verschluss halten würden, weil man neutral betrachtet auch sagen könnte, dass es für Rob im direkten Vergleich eng werden könnte.
Das würde ich jetzt gar nicht so sehen. Also ich weiß jetzt auch nicht, wenn man die so in ihrem Alter vergleichen würde. Also Rob zu der Zeit, ich meine, der hat auch super gesungen und ich finde, für sein Alter ist er auch heute noch ganz gut bei Stimme. Ripper ist natürlich ein Ausnahmesänger. Ob der jetzt Rob in allen Zeiten technisch in die Tasche stecken würde, weiß ich nicht. Ich bin kein Vokalist und will das jetzt auch gar nicht beurteilen. Ich finde, beide klingen zumindest in ihrer jeweiligen Prime phänomenal. Und mit Ripper hatten sie definitiv keinen schlechten Ersatz am Start. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade auch die alten Songs live mit ihm eine Menge Spaß gemacht haben.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Habe ich aber nie gesehen, tatsächlich. Ich habe Ripper mit Iced Earth gesehen.
Aber das war scheiße.
Ja.
Aber der hat auch nicht die Klangfarbe von Matt Barlow, ne? Also das war auch wieder so ein Experiment, was nicht wirklich funktionieren kann. Aber gut, hat ja auch nicht lange funktioniert, wenn man es mal so nimmt.
Ja, Iced Earth ist eh durch das Thema, würde ich mal behaupten. Ja, aber
ja, also, ich glaube nicht so Scheiße, komplett,
ne? Gelaufen ist, ja. ich habe jetzt ungefähr zwei Drittel von Jörns Kommentar weggelassen. Ich würde aber das Ende gerne noch vorlesen. So, mein Kommentar ist jetzt leider zu einem Aufsatz ausgeufert. Aber ich könnte halt auch stundenlang über so Zeugs reden. Daher gefiel mir die aktuelle Folge wohl auch so gut. Macht weiter so und bis bald mal wieder. Heavy metallischer Gruß, Jörn. Ja, vielen, vielen Dank.
Ja, freut uns natürlich. Wer den gesamten Kommentar lesen möchte, der ist bei uns öffentlich auf der Seite in der jeweiligen Kommentarfunktion zur Folge zu lesen.
Genau, da könnt ihr das nochmal im Detail nochmal nachlesen. Das hat wirklich sehr, sehr viel auch zu einzelnen Priest-Alben und so geschrieben. Schaut mal rein, aber das wird jetzt hier, glaube ich, einfach ein bisschen lange dauern.
Ja, es sprengt den Rahmen. Wir haben ja noch ein bisschen Programm gleich vor uns.
Ja, dafür, dass wir jetzt auch schon knapp eine halbe Stunde wieder unterwegs sind hier, ey. Ja, definitiv. Ja, Mattes, bevor wir starten, wie sind wir zu den beiden Bands gekommen, die wir heute besprechen?
Ja, wie die Jungfrau zum Kind. Wir haben mal wieder ein Voting gemacht und uns überraschen lassen. Tatsächlich hätte ich überhaupt auch gar keine Prognose gewagt. Also ich hatte am Anfang so ein bisschen die Hoffnung, gerade weil ich auch so neugierig auf das neue Duel-Album war, dass sich das durchsetzt. Und die waren ja auch gar nicht so schlecht dabei. Allerdings gab es einen Erdrutsch-Sieg, den wir als solchen zuerst gar nicht auf den Schirm hatten. Oder da kannst du ja gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Lange Rede, kurzer Sinn, gewonnen haben mit weitem Abstand Praying Mantis mit der neuen Platte Defiance und einen absolut soliden zweiten Platz und auch außerhalb jeglicher Konkurrenz Rage mit Afterlife Lines.
Also man muss dazu sagen, diese Abstimmung war von allen unseren Zeitgeist-Abstimmungen bisher definitiv die mit dem größten Zuspruch. Also da wurde mit Abstand am meisten abgestimmt. Fand ich super, Leute. Wir können ja nochmal ganz kurz durchgehen. Wer hat es nicht geschafft? Duel, haben wir schon gesagt. Riot V, High on Fire, Tarot, Vulture, The Vision Bleak, Tür und My Dying Bride. Die haben es alle nicht geschafft.
Vulture auch nicht, aber ich glaube, die hatten auch nicht eine einzige Stimme, oder?
Doch, tatsächlich hatten sie welche. Ja, aber nicht viele. Die sind so im einstelligen Prozentbereich nachher gelandet, wie fast alles andere auch. Also man muss auch sagen, das Rage mit knapp 20% sind halt die Zweitplatzierten. Und danach, das nächste wäre halt Riot V mit gut 10% gewesen. Also das
deutlicher Unterschied.
Ja, die kleine Vorgeschichte. Ich würde sagen, wir starten mit Praying Mantis.
Ja, können wir machen. Ja. Passt gut zur Geschichte, wenn du die erzählt hast. Dann können wir direkt übergangslos in das Thema starten.
Sind halt mit Abstand die, also die haben knapp 45% der Stimmen auf sich vereint. Und das konnten wir nicht glauben, weil es halt auch in absoluten Zahlen sehr, sehr viel war für unsere Verhältnisse. Und deswegen habe ich den Mattes irgendwann vor ein paar Tagen angeschrieben, also während die Abstimmung noch lief, und sagte, hör mal, da geht nicht mit rechten Dingen zu. Da sind in einer Nacht sind da so viele Stimmen reingekommen, wie wir sonst teilweise in zwei Wochen nicht haben für so eine Abstimmung, ne? Und da ist entweder ein Bot dran oder irgendjemand stimmt da immer und immer wieder für Praying Mantis ab.
So, dann das ist einfach total unverhältnismäßig viel gewesen.
Ja, wirklich, also für unsere Verhältnisse war das einfach krass viel so, ne? Und auf jeden Fall haben wir uns dann darauf geeinigt, dass wir die stillschweigend disqualifizieren. Also wir hätten die halt einfach nicht gemacht und hätten da nicht weiter drüber geredet. So ein bisschen so nach dem Motto, dann soll doch derjenige, der immer wieder dafür abstimmt, sich doch bei uns melden und sagen, ihr seid doof. So. Aber dann hatte ich überlegt, naja, man kann ja auch mal ein bisschen dran ziehen an dem Problem und habe einfach mal, ich weiß nicht, ich glaube bis auf ein oder zwei Stimmen alle Stimmen gestrichen.
Ja, wie bei so einer US-Wahl.
Genau. Und dann lief es schon wieder hoch und es hörte und hörte nicht auf und es kam täglich wieder neue Stimmen und es wurde auch wirklich fast konsequent nur für Praying Mantis abgestimmt. Wirklich für fast nichts anderes. Und dann gerade kurz bevor das Voting zu Ende war, schrieb mich dann der liebe Martin von Ravenstein, ihr erinnert euch an die Zeitgeistfolge mit Ravenstein, möglicherweise, schrieb mich an und sagte, hör mal Hoshi, was ist da bei euch los, euer Tool ist im Arsch, ich habe hier 25 Leute akquiriert, die dafür abstimmen sollten.
Du hast einfach täglich Stimmen
gestrichen. Und er verschwinden Stimmen. Ich sag, Martin, gut, dass du uns anschreibst. Ich habe da immer fleißig gelöscht. Naja, auf jeden Fall, so konnten wir es dann retten. Und dann habe ich die Stimmen wieder gut geschrieben und deswegen hat Praying Mantis jetzt auch echt hart gewonnen. Aber wir waren wirklich der Meinung, wir machen Riot V und Rage, ne?
Ja, und ich meine, war ja auch alles innerhalb unserer, sag ich mal, selbst auferlegten Richtlinien. Ne? Es waren einfach nur so viele Leute, die dann dafür dann ihre einzelnen Stimmen abgegeben haben und ja.
Ja, vielen Dank, Martin, dass du da so auch für uns trommelst und die Leute da ranholst und hier mit abstimmen lässt. Finde ich echt super, ey. Richtig cool. Ja, Martin und Ravenstein sind ja, wie gesagt, hier in diesem Format auch schon zu Ehren gekommen. Mhm. Ja, jetzt aber lass uns über Praying Mantis dann auch tatsächlich reden. Hast du was zur Band oder wollen wir
mal weglassen? Also bei so einer altgedienten Band, nein, da müssen wir ein kleines bisschen Historie machen. Ich halte es auch kurz. Fangen wir einfach mal an. Praying Mantis, 1973 von den Brüdern Troy, Tino und Chris gegründet. Pete Moore und Chris Hudson gehörten auch noch zur Gründungsriege. Neil Kay, ein DJ der führenden Hardrock-Diskothek. Also es hat mal wieder alles in so einer Disco stattgefunden in North London. Beeinflusste die Anfänge der Band dabei wohl auch maßgeblich. Support-Auftritte für Bands wie Iron Maiden, die ja damals auch schon einen kleinen Namen hatten in England und Europa, Ronnie Montrose's Gamma, sowie Veröffentlichungen von Captured City auf der Metal for Mutas Compilation. Dadurch stieg die Bekanntheit von Praying Mantis letztlich. Das Debütalbum Time Tells No Lies erschien 1981, gefolgt von einer Phase der Management-Instabilität und einem Wechsel zu Jet Records. Dann folgte eine Pause von 82 bis 89, relativ lang und auch so ein bisschen schade, weil das ja auch gerade so ein bisschen die Hochzeit war, in der es eigentlich so richtig abging. Ja. Ja, die haben sie dann leider nicht mitgenommen. In der Zeit haben die Troy-Brüder aber an anderen Projekten gearbeitet, darunter auch Stratus mit Cliff Burr, den wir gleich noch kurz erwähnen werden und den einige Hörer wahrscheinlich auch kennen von Iron Maiden. Und Bernie Shaw spielt eine Rolle. Die Band reformierte sich dann 1990 für eine Tournee und veröffentlichte Live- und Studioalben mit Gastmusikern wie Dennis Stratton und auch den allseits bekannten Paul Di'Anno. Also auch wieder hier Maiden, lass grüßen.
Überschneidung.
Genau, 95 kam Gary Baden als Sänger dazu. Dennis Stratton verließ die Band 2006 und Andy Burgess trat als Gitarrist bei. Die Band veröffentlichte dann Metamorphosis, 30th Anniversary EP 2011, integrierte dann 2013 ein paar neue Mitglieder, unter anderem John Kuipers am Gesang und Hans Enzant am Schlagzeug. Die sind auch heute noch dabei. Das Album Legacy von 2015 formalisierte dann die Besetzung, hat das Ganze dann so ein bisschen gefestigt und ja, dann folgten 2018 Gravity und 2022 Katharsis und wir reden heute über den aktuellen Output Defiance.
Genau, so sieht es aus.
Ja, ich habe jetzt leider keine Hardfacts mehr direkt zum neuen Output. Ich hatte versucht, so ein paar Interviews zu finden. Leider ist das gar nicht so einfach. Die letzten Interviews sind, glaube ich, so aus dem Jahre 2019, so von den letzten Platten. Aber tatsächlich konnte ich online zumindest kein aktuelles Interview zur neuen Scheibe finden.
Ja.
Also es geht auch nicht daran, dass ich nur ganz grob gesucht habe. Ich war sogar auf Seite 2 von Google. Keine Ahnung, ob es irgendwo eine Paywall gibt oder gegangen. So.
Und was aber hat das? Und ChatGPT war nicht schlau genug, weil es nicht trainiert war, ne?
Doch, richtig. Aber hat halt nicht den aktuellen Content drin.
Ja, meine ich ja. Tatsächlich, also was man vielleicht sagen kann, also erschien am 19.04., also echt brandaktuell, Spielzeit 47 Minuten, 6 Sekunden. In der Rockhard bewertet worden, möchte ich jetzt allerdings noch nicht drauf rumreiten, wie die da weggekommen sind. Das würde ich dann nach unserer Bewertung nochmal nachschieben, wenn ich dran denke. Ja, auf jeden Fall, ja, so ganz viel mehr braucht man da auch, glaube ich, nicht, oder? Also ich meine, ja, es ist irgendwie...
Nee, also ich hätte gern noch ein bisschen was Interessantes zur aktuellen Veröffentlichung gesagt. Zu den Aufnahmebedingungen habe ich leider nicht zu. Selbst in der Enzyklopädie Metallum ist noch kein Eintrag vorhanden. Ich habe die CD hier nicht liegen, deswegen kann ich auch leider nicht zum Studio oder zur Produktion an und für sich sagen. Also müssen wir uns dann jetzt gleich, wie üblich, auf unsere Analyse des Artworks beschränken und ein bisschen über die Musik quatschen.
Oh ja, bitte lass uns das Artwork analysieren. Genau, ja, was sehen wir denn, Mathis? Also erstmal Praying Mantis, der Bandname heißt ja so viel wie Gottesanbeterin, ne? Also Heuschrecke, könnte man sagen.
Ja.
Und das sehen wir sowohl, also wir sehen erstmal den das Logo, diesen dreieckigen Mantis-Kopf da oben und darunter steht dann halt Praying Mantis. Und unten steht in so einer seltsamen Sci-Fi-Schriftart irgendwie der Defiance, ne? Also das ist irgendwie so eine ganz strange, soll irgendwie so alienmäßig wahrscheinlich aussehen, ne?
Ja, und irgendwie so in die Richtung gehend.
Und ich würde mal sagen, Alien ist auch ein ganz gutes Stichwort, weil die Heuschrecke, die wir da sehen, die Gottesanbeterin, die sieht ja nun wirklich ziemlich nach Giga aus, oder?
So. Ja, da hatte ich auch, das hab ich auch wortwörtlich hier so stehen. Ne? Ist natürlich ein Kunstwerk im Geiste Gigas auf jeden Fall. So biomechanisch, Biomechanik dominiert hier. Ich musste ein bisschen für die Trekkies unter uns auch an so einen Borgwürfel denken,
ja, wenn ich mir den Hintergrund
so angucke. Ja. So ein Borgkubus, ne, für die Trekkies unter uns. Ja, so eine biomechanische, riesige Gottesanbeterin im Zentrum. So ganz im Gegensatz zu der doch eher gefälligen Musik.
Ja, da kommen wir gleich drauf, würde ich sagen. Aber ja, das stimmt. Also Also den Hintergrund hast du schon erwähnt, das sieht alles so gigamäßig aus, irgendwie so eine so eine Halle, Wand, was auch immer, was man da hinten sieht.
Also ich find's geil, ne? Also das ist schon so ein Stil, den ich mag. Also gefallen tut's mir.
Ja, in der Tat. Ist halt auch eigentlich nur in Graustufen, ne? Also da ist halt kein bisschen Farbe drin. Die einzige Farbe ist halt das Bandlogo und das Album, der Albumname unten. Und ansonsten ja die Gottesanbeterin, die ja mit den riesigen Augen da anguckt, da ist noch so ein Totenkopf eingearbeitet, keine Ahnung, wie der da reinpasst, aber ja, also ja, weiß ich nicht. Aber ja, so sieht's auf jeden Fall aus. Ja. Hast du noch was?
Ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ich habe, wie gesagt, leider keine Info über Künstler oder sonst was.
Ja, sieht alles so hart verchromt, silbern, schwarz irgendwie, ne? So die.
Ja, dadurch auch sehr düster, so diese Alien-Atmosphäre, wie du schon gesagt hast.
Ja. Genau, und Defiance, ich habe nachgeguckt, heißt so viel wie Verachtung. So, ne? Also so Defiance of Death ist so die Todesverachtung sozusagen, ne? Und deswegen, ja, passt ganz gut vom Titel her und ja, kann man machen. Ich finde es
definitiv.
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht cool aus für das, was es abbildet, aber es ist immer noch eine Heuschrecke. Und das,
ja, aber ich finde die irgendwie gruselig.
Ja, aber es ist eine fucking Heuschrecke. Also, ich finde auch ehrlich gesagt so den Namen, der Bandname, der ist auch schon irgendwie so ein bisschen so, echt jetzt? Gottesanbeterin? Also, ich meine, so klar, biblische Plagen und so verstehe ich schon irgendwie, ne? Aber andererseits ist es so, einzeln ist eine Heuschrecke meistens jetzt nicht ganz so furchterregend, oder? Also,
findest du? Also, ich meine, so eins der klassischen Horrormotive sind ja zum Beispiel auch Spinnen oder Riesenspinnen. Und ich finde, so eine riesige Heuschrecke steht eben für mich in Sachen Schrecken auch in nichts nach.
Echt? Also da kommt ja der Schrecken normalerweise einfach durch die Masse, wenn da so eine Heuschreckenplage irgendwie kommt, ne? Aber so eine einzelne sieht halt irgendwie einfach irgendwie erstmal ein bisschen scheel aus, finde ich. Aber ja gut, egal. Ja,
die sind aber schon ziemlich krass so für ihre Größe, ne? Auch diese Schneideinstrumente, die sie haben, also.
Ja, ein bisschen, ich trete die trotzdem platt. Also ich sag mal, den 1:1 Kampf gewinne ich. So.
Da bin ich mir nicht so sicher.
Okay, ich meine, wenn du dir die Vorderfüße von denen anguckst, die haben ja so echt so richtig krasse Vorderfüße auch, ne? So muskulös, möchte man sagen, auch wenn es natürlich keine Muskeln sind wahrscheinlich, aber ja, egal. Genau, ja, es sieht auf jeden Fall ganz cool aus, aber trotzdem ist und bleibt es eine Heuschrecke. So, egal. Wollen wir uns über die Musik unterhalten, Mathis? Ich hatte schon gesagt, 46
Minuten. Ja, sollen wir einfach mal die Songs durchgehen?
Genau, das nur vielleicht nochmal vorweg, das werden wir gleich bei Rage ausnahmsweise mal nicht in der Detailtiefe machen, wie wir es jetzt bei Praying Mantis machen, weil ja, so Doppelalbum und so, ne? Und wir wollen jetzt hier irgendwann heute auch noch in Richtung Feierabend segeln. Ja, lass uns anfangen. Erster Song, From the Start. Ich habe mir notiert, Glocken leiten ein, dann dramatische Keys und Gitarren, dann Rock.
Klingt fast wie ein Drehbuch.
Ja.
Ja, also auf jeden Fall ein sehr souverän konzipierter Opener, finde ich. Verspricht und liefert gekonnt fast 4,5 Minuten Hardrock in Reinkultur, wie du es eigentlich gerade auch schon so ähnlich formuliert hast. Versprüht für mich aber auch so genug Strom und Energie und Beißkraft, dass man das schon so als Hardcore-Metaller auch ein bisschen abfeiern kann. Der ist halt nicht lahm, der Song. Wir haben ein ziemlich fettes Hauptriff, finde ich. Pointierte und mittragende Keyboard-Passagen. Und ich finde so die Vocals, merkst du schon direkt im ersten Song, ja, besser geht's eigentlich nicht, ne? Top-Sänger mit dem Hans Kulpers. Also, Thumbs up von mir für den Opener From the Start.
Würde ich bei dem Song auch mitgehen, tatsächlich. Gehen wir zum zweiten. Der Titeltrack, Defiance, 4 Minuten, gut 4 Minuten. Ja, der ist ein bisschen getragener, der ist brutal melodisch und ehrlich gesagt nicht besonders spannend.
Ja, ist die erste Single-Auskopplung. Ich meine, was haben wir hier? Das ist irgendwie schon so eine Ballade mit eingängigen Keyboard-Melodien. Also ich finde, die hat schon so ein bisschen das gewisse Etwas. Ich fand den echt nicht schlecht, den Song. Ne? Also, weiß ich nicht, ich höre jetzt raus, so, dir hat der so nicht ganz so viel gegeben.
Nee, in der Tat wird sich das, fürchte ich, auch noch die nächsten Songs ein wenig so hinziehen. Aber das, ich lasse mich da auch gerne noch von dir vom Gegenteil überzeugen. Aber,
also ich finde es so ein bisschen schön, das schlägt dir halt nicht sofort ins Gesicht, ne? Aber ich finde, der hat irgendwie was, ne? Also das ist vielleicht auch deswegen nicht zu Unrecht so der Titelsong geworden. Der ist jetzt vielleicht nicht so der spannendste Song, den man nehmen könnte, aber ich finde auch den Gesang hier wieder ziemlich kraftvoll, eine klasse Gitarrenarbeit drin und war für mich dadurch auch so ein kleines Highlight. Tatsächlich.
Ja, oh, für mich tatsächlich nicht so.
Anders war.
Ja. Der dritte, Feeling Lucky, 3,45.
Ja, da schönes 80er-Jahre-Intro, Keyboard, ja, ne? Zumindest genau. Gibt das so 80er-Vibes, finde ich.
Das ist die, positive Mattes-Variante. Ich habe geschrieben, startet mit Keyboard-Geklimper.
ja.
Aber ja, also hört sich ultra hart nach 80s an und das zieht sich auch weiter so durch. Also so richtig diese 80s-Synthes, ne? Also volle Kanone.
Ja. Ist aber, finde ich, im Gegensatz zu den ersten beiden Songs so ein etwas schlagzeugbetonterer Rocksong, ne, der, finde ich, sogar in gewissen Momenten fast ein symphonischer abzudriften droht. Und das macht den Song für mich auch so ein bisschen besonders. Aber ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher. Dadurch wirkt er auch vielleicht so ein bisschen erhabener, als er vielleicht unterm Strich eigentlich ist. Also ich weiß nicht, ob der da an der Stelle mehr ist als die Summe seiner Teile oder nicht. Der hat mir ganz gut gefallen, aber weiß ich nicht, habe ich noch nicht so eine komplett abschließende Meinung zu Feeling Lucky.
Also erstmal positiv, wir haben eine recht spannende Instrumentierung, so haben wir schon gesagt, irgendwie so Keyboard und Klavier haben wir ein bisschen im Hintergrund. Ich finde, der Refrain geht auch ganz gut ins Ohr, aber ich finde, der Song hat, und gerade der Refrain hat extremes Nervpotenzial. Der geht super rein. Ich weiß aber nicht, also beim zweiten oder dritten Hören fand ich ihn schon mehr so, boah, nee. Also ich glaube, das ist keine gute Langzeit. Ja, bist du immer
sehr schnell bei so extrem eingängigen Sachen. Ne? Da ist so schnell die Gefahr da. Gerade wenn du das auch öfter mal so am Stück hörst, das Album, für so eine Vorbereitung hier, wenn du besprechen willst. Ja, da kann schnell schon mal so ein bisschen so einen kleinen Nervfaktor bekommen.
Ja. I Surrender, 3 Minuten 40, ist nicht von Praying Mantis, ist ein Rough Ballad Cover.
Genau, ist auch nicht von Rainbow, die ihn aber damals wohl unter anderem bekannt gemacht haben. Oder wodurch der Song dann auch weltweit Bekanntheit erlangte. Ja, man muss auch sagen, die Praying Mantis Interpretation steht der von Rainbow, finde ich, eigentlich auch nicht im viel nach. Ich weiß nicht, hast du dir das Original in Anführungsstrichen mal angehört? So
zum tatsächlich nicht.
Vergleich? Nee.
Ich hatte nur gelesen, dass die eigentlich angeblich auf ihrem Debüt in 80ern schon schon machen wollten, aber dann halt eben Rainbow damit um die Ecke kam und die dann gesagt haben, nee, dann lassen wir das lieber. So,
ne? Ja, jetzt scheint aber genug Zeit ins Land geschritten zu sein, dass man es mal machen kann. Ich meine, ist ja schön, ne, dass man jetzt auch mal die Version zu hören bekommt. Ja gut, die man vielleicht wahrscheinlich früher etwas anders gehört hätte, aber ich finde, der Hans macht das prima. Und warum nicht? Ne?
Kennst
auf jeden Fall nicht Hans, John. Hans Zandt ist der Drummer. John
Kulpes ist der. Kennst du Russ Ballard?
Den Namen hat man sicherlich mal gehört, aber ich wüsste jetzt auch nichts anderes.
Tatsächlich ist der vor allen Dingen Komponist in erster Linie. Also der ist Jahrgang 45 und der hat für alle möglichen Leute, unter anderem Agneta Felskog, ne, hier aber und so, du erinnerst dich, hat er Songs geschrieben, der hat für Magnum Songs geschrieben, der hat hier mit Santana gearbeitet, mit allen möglichen, also wirklich viele bekannte Bands, so Rainbow,
ist kein Wunder, wenn man den Namen irgendwo mal gelesen hat, aber hätte ich jetzt auch so nicht zuordnen können.
Genau, hier mit Ace Frehley hat er auch was gemacht und also wirklich, wirklich umtriebig. Selber
ein bisschen so einer der Großen hinter den Kulissen.
Ja, genau, der ist eigentlich nur mit einem Song in den 80ern mal in den USA mal in den Top 100 gelandet. On the Rebound hieß das vom Album Barnet Docks, das hat er unter eigenem Namen gemacht. Ansonsten hatte mega viele Erfolge, aber eigentlich stand er nie vorne drauf sozusagen, ne? Weil klar, wenn du da mit Magnum irgendwas machst und dann chartest, ist schön, aber also macht sich sicherlich auch im Portemonnaie bemerkbar. Aber ja, für den Ruhm ist es halt eher nicht so relevant, sag ich mal. ich muss sagen, ich finde auch, also der Song I Surrender fügt sich ziemlich gut ins Album ein bis hierhin. Er ist vergleichsweise flott, ne? Also so verglichen mit dem, was man so bisher gehört hat, passt das ganz gut.
Ist ein Hit.
Ja, und klingt halt aber doch auch schon wirklich wieder mal stark nach 80er, finde ich. Also das hörst du da auch sofort so, dass das so ein 80s-Zeug ist, ja. Forever in My Heart, 4,33.
Recht emotional aufgeladene Ballade. Ich finde, die berührt schon, ist stimmungsvoll. Man muss aber als Hörer auch diese Stimmung annehmen. Ne, das ist soweit, das kann ich nicht immer gut hören. Aber
schwierig,
muss ich sagen, dann packt es mich. Und auch so gerade, was mir besonders gut gefallen hat, so das abschließende Gitarrensolo. Ne? Da kannst du auch schon mal durchaus so ein Tränchen fließen lassen am Ende.
Ja.
Schöner Song, aber man muss Bock drauf haben.
Ja, tatsächlich war ich nicht wirklich in der Stimmung, als ich das gehört habe. Also sehr ruhig, balladesk, hast du ja auch schon gesagt. Also ich habe mir hier notiert, viel Herzschmerz, hier wird es schon zu viel des Guten. Und also auf einem so dermaßen ruhigen Album dann auch noch eine 80s-Schmalzballade, ich weiß nicht. Also ich bin ehrlich gesagt der ganzen Nummer nicht sehr positiv gegenüber eingestellt, das merkst du sicherlich schon. Und das haut mich hier gerade so ein bisschen um mich. Aber also da war dann wirklich so der Punkt, wo ich gedacht habe, so, oh Leute, ey. Also wir hatten bis jetzt noch... Also bis auf Ice Surrender vielleicht als mini kleine Ausnahme hatten wir noch nicht einen Song dabei, wo ich gesagt hätte, das hat auch nur im entferntesten irgendwas mit Heavy Metal zu tun. So, das ist irgendwie alles 80s Rock, so AOR, keine Ahnung.
Ja, das, in die Kategorie fällt das ganze Album, ja. Das kann man ja so sagen. Ja. Aber da könnte man auch gleich noch mal so ein bisschen was zu sagen,
wo die Anfänge liegen. Vielleicht ist es halt auch Erwartungshaltung gewesen, weil ich kannte Praying Mantis zu meiner Schande so gut wie gar nicht.
Ja, können wir gleich im Resümee.
Ja.
Was zu sagen.
Ich hatte halt ehrlich gesagt frühe Maiden erwartet. So, ne? Und dann kommt das hier. Egal. Nächster Song. Never Can Say Goodbye. Soll ich das beibehalten mit den Längen immer anzusagen? 4:10. Ich habe mir immer so schön mitnotiert.
Aber ja, Quatsch, ne? Mein Gott. Ne?
Man kann vielleicht einmal sagen, es bewegt sich alles zwischen 3,5 und 5 Minuten. So. Da sind keine großen Ausreißer. Da ist kein 10-Minüter bei und auch kein 2-Minüter. So, ne? Das ist alles... Alles Standardlänge, sag ich mal. Ne? Never Can Say Goodbye. Also auch eher langsam, würde ich sagen. Bisschen
so
schneller.
So ein kernsolider Hardrocker, ne?
Genau.
Tragendes Riff, ist ganz gelungen.
Ja.
Gut, der Refrain ist auch ziemlich eingängig, ne? Fräst sich direkt ein. Ist ja halt einfach so die komplette Hardrock-Vollbedienung hier. Ist auch in dem Sinne vielleicht auch gar kein schlechter Anspieltipp. Der ist nicht zu lahm. Das ist so ein Paradebeispiel einfach.
Ja, der ist, also ich finde, der ist im Refrain, dadurch, dass der Rhythmus hier recht cool gestaltet ist, wird da mal ein bisschen spannender. So, also tatsächlich lässt er so ein bisschen aufhorchen. Aber auch hier muss ich wieder sagen, die Vocals, du hast die vorhin so gelobt, ehrlich, der zieht jede Phrasierung durch, ne? Also, das wird alles langgezogen, bis zum dort hinaus, Kaugummi ohne Ende. Und
ja, gut, du könntest auch mit Blaze Bailey als Sänger nicht
lassen. Ja.
Also, ist vielleicht einfach nicht so dein Ding. Also, ich finde ihn klasse, den John Cuevas.
Ja.
Hast du ihn falsch gesagt. Also, mir gefällt er gut und ich finde, er macht hier einen guten Job, aber das ist sicherlich Geschmackssache.
Leider muss ich sagen, One Heart Track 7, er ist mal wieder ruhiger. Also, wir hatten bis jetzt ja so wenig ruhige Songs auf dem Album, deswegen wird es mal Zeit, wieder einen ruhigen Song zu machen. Akustischen Anfang haben wir da drin und ich finde, ansonsten plätschert der so vor sich hin, ist nicht so. Also, für mich bleibt der nicht hängen.
So, der also, geht ich so denke, durch. Ich habe mir wieder eher so das Positive herausgezogen. Ich finde einen Song, wo das Keyboard mal wieder so ein bisschen glänzen kann. Also ich finde auch, ich habe es ja gerade schon mal in Song gesagt, ne, wäre ein Parade-Hardrocker. Das ist jetzt eher so ein Paradebeispiel dafür, finde ich wieder, aber dem Empfinden wirst du wahrscheinlich nicht entsprechen, wie gut die Komposition hier auch zu Cuevas, finde ich, tollen Gesang harmonieren. Also gerade hier bei One Heart, finde ich, fällt das extrem ins Ohr. Ansonsten finde ich, hat der Song eine schöne Atmosphäre, die auch live gut funktionieren könnte, hat mir gut gefallen. Schön.
Ja, wie gesagt, an mir ist da so ein bisschen vorbeigeplätschert. Ist nicht so wirklich sowas zum Aufhorchen für mich gewesen. Track 8 von 11. Give it up. Give it up, genau. Ernsthaft.
Ja, so ein,
Give it up für mich.
Ja.
Also tatsächlich ist, spätestens hier gehen mir die Vocals und vor allen Dingen die Stimme hart auf den Senkel, muss ich echt sagen. Ey. Das ist jetzt irgendwie 8-mal nacheinander das gleiche Geleier gewesen und wie schon gesagt, irgendwie, boah, jede Gelegenheit zur Phrasierung wird durchgezogen, bis Blut kommt, ey. Und boah, ich konnte das nicht mehr hören, nicht. Also schlimm, ganz schlimm. finde ich. Aber rette du die Ehre von Praying Mantis.
Ja, also ich finde einfach, mit Give It Up haben die so einen schon fast genre-definierenden AOR-Track geschrieben. Den kannst du so ins Lexikon der Musikbeschreibung packen, finde ich, neben AOR. ja, meine Meinung zu dem Song. Ja, einmal mehr finde ich, hier ist wieder die Symbiose zwischen den Vocals und der Instrumentierung sehr gut gelungen. Ich finde, das wirkt so komplett aus einem Guss. Die ist auf den Sack gegangen. Ich habe darin so ein bisschen gebadet. Hat mir gut gefallen. Aber ich habe mich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch schon damit abgefunden, dass das kein New Wave of British Heavy Metal Werk wird, was wir uns hier anhören.
Ja, ich weiß nicht. Also vielleicht hätte ich... Also man muss sagen, dadurch, die Platte ist jetzt 4 Tage alt, meine Notizen sind von gestern zu dem Album, ich hatte 3 Tage Zeit, um mir das anzuhören. Vielleicht ist das auch ein bisschen wenig, um so einem Werk gerecht zu werden. Ne? Also vielleicht hätte man das auch einfach 2-mal hören, dann erstmal ein paar Tage sacken lassen und dann nochmal intensiv und dann mitschreiben, damit man so ein bisschen weiß, was auf einen zukommt. Das wird dem hier vielleicht nicht ganz gerecht, was wir hier machen, dadurch, dass es wirklich so kurzfristig alles ist. Keine Ahnung. Also zumindest bei mir nicht. So, ich meine, du bist hier im Ganzen ja ein bisschen positiver gegenüber eingestellt. Deswegen, ja, ich hatte nicht so die... Er hatte keine Zeit zu sacken. Nicht er, sondern das Album. Hatte bei mir keine Zeit zu sacken. Mhm. Ich hab's halt... Es kam raus, ich hab's mir direkt gegeben, immer und immer wieder. Also
keine ja, Ahnung. Also viel anders war es bei mir auch nicht. Aber es war jetzt auch gar nicht anders möglich. Wir haben ja, bis letzten Freitag wurde ja noch abgestimmt. Und, glaube ich, einen Tag vorher wurde uns erst so, glaube ich, durch Martins Nachricht gewahr, dass Praying Mantis plötzlich wieder eine Rolle spielt.
Ja, aber die sind ja auch noch gar nicht erschienen gewesen. Die sind ja auch Freitag erst erschienen.
Nee, nee, viel letzte, glaube ich, nicht hören können. Ich glaube, ein Song oder so war vorher abschon zu hören.
Ja, das hatte ich tatsächlich, glaube ich, sogar gemacht, jetzt, wo du das gerade sagst, aber ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig sicher. Ja. Naja, wir gehen auf die Zielgerade mit Night Swim 342.
Ja, so ein Instrumental halt, ne, wird sicher so seine Fans haben. Und ich finde, man kann auch so die verströmte Atmosphäre wohlwollend anerkennen. Mir persönlich, wie mir so oft mit reinen Instrumentalstücken so geht, hättet jetzt auf dem Album auch nicht gefehlt, wenn er nicht drauf gewesen wäre. Ist ganz nett, aber ich hätte ihn jetzt auch nicht vermisst.
Ja, es ist halt von den Instrumenten her, es ist sehr, sehr ruhig. Also auch genauso ein Schmalz wie die anderen Songs alle. Einziger Pluspunkt bei der Nummer ist, dass das Ding ohne Vocals auskommt und man sich deswegen so ein bisschen von diesem Geleier erholen kann. Aber was Zwingendes ist das auch nicht. Also eigentlich braucht niemand Akustik-Songs, sorry. So, also das, warum? So, warum macht man sowas?
Also eine ganze Schar von Singer-Songwritern lebt davon.
Sorry, ich meinte nicht Akustik-Songs, ich meinte hier Songs ohne Vocals. Also wer braucht Songs
Instrumentale.
Ohne Instrumentale, genau. Wer braucht das? Also, keine Ahnung.
Long Distance Calling.
Ja, ich weiß, dass es Bands gibt, die nichts anderes machen, aber das ist überhaupt gar nichts für mich. Also das, boah, nee, das schmeiße ich direkt in die Ecke, so. Kann ich nicht viel mit anfangen. Egal, Standing Tall, der längste Song, glaube ich, ne? 5 Minuten 18.
5 Minuten 18, ne? Auch wieder, ich meine, es überrascht nicht, 80er Vibes, das atmet der ganze Album ja irgendwie auch so ein bisschen. Ja. Ich finde den Song so ein bisschen proggy, also nicht zu verkopft, aber man wandelt so ein bisschen so auf diesem Pfad, dadurch sticht er so ein bisschen raus für mich. Riffing doch noch kraftvoll dabei, du hast Synthie-Effekte irgendwie drin. Ja, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht mein absoluter Favorit gewesen, aber ich fand das schön, dass nochmal so ein Song zum Ende hin auch so ein bisschen raussticht und nochmal so, ja, wo man nochmal so ein bisschen was anderes kredenzt.
Ja. Kann man machen. Ja, tatsächlich habe ich den auch hier als kleinen Lichtblick mir hier hingeschrieben. Der ist, also er öffnet ja relativ ruhig, ne, und dann hast du ja diesen, ja, so ein Disco-Beat wieder drin, die Synthes geben alles, feuern auf allen MIDI-Kanälen, so, ne. Ja, harte 80s-Vibes, definitiv. Ja, ich finde, der ist der einzige Song, der so ein bisschen dieses Schmalz- und Herzschmerz allerlei durchbricht, so. Und da muss ich echt sagen, ein bisschen mehr Mut, Leute, so ein bisschen mehr solche Sachen, dann hätte mir das Ganze hier, glaube ich, deutlich besser gefallen. Ich finde, also, vielleicht so eine kleine Reminiszenz auch an Magnum tatsächlich hier drin in dem Song. Also ich fühlte mich da so ein bisschen dran erinnert, so diese Art von Musik. Die
ja gut, das, man wandelt so auf ähnlichen Wegen.
Ja.
Das ist ja alles nicht so weit voneinander weg.
Also ohne da jetzt groß vorgreifen zu wollen, aber das wäre tatsächlich mein Anspieltipp, wenn man der ganzen Nummer eine Chance geben will. Ne?
Aber wir haben ja noch einen, den Rauschmeißer Let's See.
Genau. Let's See. Ja, der ist auch ein bisschen flotter. Lässt tatsächlich auch nochmal ein bisschen aufhorchen. Ich finde den auch ganz okay und könnte man vielleicht auch als Anspieltipp nehmen. Bin ich mir so ein bisschen unsicher. Also die beiden letzten... Mhm.
Ja, also ich finde die stärksten.
Das ist schon,
das ist auf jeden Fall ein Song, den du schon beinahe so als Heavy bezeichnen könntest. Aber so vom Wesen her trotzdem eigentlich noch fast so ein waschechter Radiorocker ist. Ne? Und das meine ich nicht mal negativ an der Stelle, sondern das ist so ein Song, der ist auch relativ alltagstauglich und den kannst du auch so mit Otto-Normal-Hörgewohnheiten ganz gut vereinbaren, ohne dass der dich jetzt irgendwie killt. Für das ist einer der etwas, sag ich mal, härteren Stücke auf der Platte ist.
Ja.
Für eine Platte, die an sich ja eher so ein bisschen weichgespülter daherkommt. Ganz schöner Schluss. Hat mir ganz gut gefallen. Ja. Kann man so stehen lassen, denke ich.
Ja. Nur mal zum Fazit schreiten. Willst du es erst gut machen oder soll ich es erst besser machen?
Ja, komm, ich hau jetzt einfach mal raus.
Mach mal.
Also, erstmal so generell, hatten wir gerade schon kurz drüber gesprochen. Ne? Für mich war ein Praying Mantis auch schon relativ lange im Begriff. Ne? Ist ja nicht verwunderlich, die Band gibt's ja auch schon relativ lange und die waren ja auch gerade die letzten Jahre alles andere als faul. Ne? Einige Veröffentlichungen rausgehauen. Aber abseits des Debüts kannte ich nicht viele von denen und nicht viel heißt so gar nichts.
Ja, ich kannte nicht mal das
also, ja, also mich hat der erste Durchlauf des Albums hier ein wenig verwundert zuerst zurückgelassen, weil ich hatte so ein bisschen das Gleiche, was du hattest. Ich habe mir gedacht, haben die nicht mal Heavy Metal gespielt? Und damit meinte ich jetzt New Wave of British Heavy Metal. Ne, und in der Tat, das Debüt, das kannte ich, glaube ich, auch schon so in den Nullerjahren, so zum Ende hin, als Last FM so der neue heiße Scheiß war. Mhm. Du konntest dann ja auch immer so ein bisschen gucken, ne, wem das gefällt, dem gefällt auch das. Und da, glaube ich, bin ich für mich damals das erste Mal so bewusst auf Praying Mantis aufmerksam geworden. Und naja, auf jeden Fall hatte ich die so aus der Riege eher so ein bisschen in Erinnerung. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich die Songs von denen dann damals auch wahnsinnig intensiv gehört hätte, aber ich hatte die irgendwie so auch in die Kategorie abgespeichert, New Wave of British Heavy Metal. Dann habe ich mir aber jetzt auch zum Vergleich das Debüt nochmal angehört und was man schon sagen kann, ist, ich finde die vergleichsweise auch so die Frühwerke auch relativ rockig für das, was sie so gemacht haben sollen. Wenn du mal so die Anfangstage mit Maiden vergleichst, wo Maiden da, fand ich, so in den ersten ein, zwei Platten oder so mehr Punk-Vibes hatten, also das, wovon Steve Harris heute überhaupt nichts mehr wissen möchte, ne, sind die Einflüsse bei Praying Mantis in der Frühphase da deutlich dezenter und schon ziemlich rockig, ne, für die Art der Musik, die sie damals gespielt haben. Gut, nicht mit dem AOR von heute zu vergleichen. Aber jetzt komme ich mal hier zur Defiance. Die wir uns ja gerade ausführlich unterhalten haben und ist ein lupenreines AOR-Spätwerk. Ne? An sich, finde ich, ist das auch nicht verwerflich. Nur hat der Umstand doch so ein bisschen so meine Erwartungen zuerst untergraben. Aber letztendlich muss man ja auch sagen, das ist ja allein mein Problem, dass ich da was anderes erwartet habe und nicht das Problem der Band. Man muss das Ding jetzt nehmen als das, was das ist. Und für das, was das ist, ist es wirklich gut. Also ich kann dem Album jetzt auch so direkt keine intrinsische Schwäche unterstellen. Ne? Ich komme jetzt auch nicht so komplett ins Schwärmen. Mir haben viele Songs ganz gut gefallen. Allerdings muss ich auch sagen, so sehr ich auch der Platte ein bisschen Lob hab zuteil werden lassen, gibt es bereits dieses Jahr auch schon Platten aus dem Sektor, die mich etwas stärker mitgerissen haben. Da muss man allem voran mal Magnum mit ihrem vermeintlichen Schwanengesang benennen. Hier Comes the Rain. Fantastisch gewesen. Zweitling in der Reihe hier von Ravenstein, ne, mit der 2024, auch in dem Metier Wildland AOR. Für mich absolute Durchstarter, was das Genre angeht. Die hat mir auch ein bisschen besser gefallen. Und wenn ich jetzt zu so einem finalen Urteil kommen würde, würde ich hier mit 7 enthaupteten Männchen für unsere Gottesanbeterin der Herzen gehen.
Ach du Scheiße. 7 enthauptete Männchen.
Ja.
Na gut.
Jetzt du.
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, Erwartungsmanagement war bei mir da richtig beschissen, habe ich ja schon gesagt. Also ich hatte da halt irgendwie Maiden Killers oder so, irgendwas in der Art erwartet und dann kommt das hier. Mir fehlt komplett an Härte. Ich finde, nahezu jeder Song wirkt wie eine Ballade, ist alles sehr, sehr 80er, zuckersüß, viel Herzschmerz und alles auch ehrlich gesagt irgendwie gleich. So, das, das tut niemandem weh, so, und er plätschert so vor sich hin, und man muss, glaube ich, wirklich sagen, das sind wirklich die Songs, an denen das Album scheitert. Das hört sich jetzt wieder so ein bisschen hochgestochen an und so ein bisschen wie so eine Worthülse, aber so für sich genommen ist jeder Song erstmal okay, nichts super Tolles, aber in der Menge, nee. Also für mich bleibt da einfach nichts hängen, also wirklich nichts so. Und dann noch dazu, ich komme mit dem Gesang absolut nicht zurecht, der macht mich echt fertig so und ja, es ist sicherlich handwerklich alles sehr gut, das hört man auch und du hast auch schon gesagt, ja, was heißt, du hast auch schon gesagt, also ich möchte da nochmal ins gleiche Horn stoßen, wir hatten jetzt nun mal dieses Jahr mit Ravenstein da auch schon irgendwie echt ein Highlight auch hier sogar im Zeitgeist-Format und ja, also ja, wie gesagt, handwerklich also, alles cool. Ich würde daher den noch so gerade, weil so beschissen wie, wie hießen sie hier, Baby Metal sind sie nicht, aber ich würde da nochmal mit 5 Schlaftabletten, würde ich da nochmal mitgehen. So.
Baby Metal ist immer so deine Negativreferenz für alles.
Ja gut, also da musst du aber, also ja, ich meine, die haben 4 oder was gekriegt, ne? Also vielleicht hätte man die noch weniger noch geben dürfen. Egal, ist jetzt wie es ist. Ja, ich find's so krass, weil die wurden in der Rockart, sind die auch jetzt nicht abgestraft worden. Das wäre vielleicht ein bisschen viel gesagt. Die haben 6 Punkte gekriegt. Es wird ja so herausgestellt wird hier, wie hieß der Song mal, das Ross Ballard Cover hier, I Surrender, wird ein bisschen rausgestellt als Highlight da drauf, eben ansonsten halt eben auch Einheitsbrei. Und ja, also man kann es machen. Ich denke, das war es für mich, ehrlich gesagt, so auf absehbare Zeit mit Praying Mantis. So.
Okay. Ja, aber gibt ja sonst mal das Debüt von denen.
Das ist, ja,
vielleicht ich hatte, eher so das, was du erwartet hättest.
Ich hatte mal ganz grob durchgeskippt durch die Nowhere to Hide von 2000, weil die hat in der Rockart tatsächlich 9 Punkte gekriegt. Und ich habe da reingehört und ja, es ist tatsächlich die gleiche Band, das erkennt man sofort, aber es wirkt alles ein bisschen zwingender. So, ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. So. Das, ja, 24 Jahre Unterschied und sich, ja, nicht unbedingt verbessert. So, keine Ahnung. Egal, genug abgehatet. Jetzt haben die Leute sich so eine Mühe gegeben und haben für die Band abgestimmt hier ohne Ende. Und ich hate hier so ab und lasse da kein gutes Haar dran.
Ja, Beschwerden dann bitte direkt an dich. Ja, ich habe ja versucht, noch die Kohlen aus dem Feuer zu holen.
Ja, tut mir leid, Martin, aber das war einfach nichts für mich so. Das, ja, nicht meine Baustelle, sozusagen. Mattis. Ja. Wo wir uns ganz viele Freunde unter den Praying Mantis-Hörern gemacht haben, oder ich mir vor allen Dingen.
Du.
Wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt, um ein bisschen Musik zu hören. Was hältst du davon? Der angekündigte Song von Mansfeld würde ich jetzt hier einspielen. Und ja, klingt Max perfekt. Und Moritz, letzter Streich. We'll be right back. Danke, Mansfeld, dass wir das hier benutzen durften und unseren Hörern vorstellen durften. Liebe andere Menschen, die ihr Musik im Zugriff habt, bitte gebt sie uns, stellt sie uns zur Verfügung. Ja, wie gesagt, es muss GEMA-frei sein, dann können wir es hier spielen.
Gerne. Ja, wir wollen nur euer Bestes, eure Musik.
Genau, und das am besten gratis. Ja, genau. Apropos gratis, wenn ihr uns supporten wollt...
Ich geh mal wieder.
Nein, alles cool. Ja, Mattes, was haben wir denn jetzt? Haben wir, das ist ja große Überraschung, wir reden jetzt über Rage, ne?
Genau, Afterlife Lines. Soll ich einfach mal wieder ein bisschen was über die Band starten? Ich meine, groß gerne. Muss man sie wahrscheinlich nicht vorstellen. Nichtsdestotrotz, 1982 als Avenger gegründet. Änderten ihren Namen dann irgendwann später in Rage. Wann genau, weiß ich nicht. Schlecht recherchiert an der Stelle. Es gab einige erfolgreiche Alben in den 80ern schon, darunter Reign of Fear und Perfect Man. Mit 92 mit Trapped gelang ihnen dann so ein bisschen der internationale Durchbruch. Man wurde in Japan so ein bisschen bekannter. 96 nahmen sie das Classic-Metal-Crossover-Album Lingua Mortis mit dem Prager Symphonieorchester auf.
In den folgenden Jahren ging es los sozusagen.
Ja, also vielleicht so ein bisschen kommerzieller die Ausrichtung.
Ich meine, da begann dann die Entwicklung, die zu diesem Album, was wir heute besprechen, führt auch.
Ja, das ist halt so ein Weg, der sich vielleicht schon durch die Anfänge bahnt, ne? Ja, egal, in den folgenden Jahren haben so ein paar Bandmitglieder mal hier und da gewechselt, beständig dabei halt Peavy, also man kann halt so sagen, so, er ist Rage.
Ja, ist seine Band
oder, auf jeden Fall. Ja, das definitiv, ne. Man experimentierte so ein bisschen mit verschiedenen Musikstilen, dann erschien unter anderem das Album Speak of the Dead im Jahre 2006. Das müsste ja wahrscheinlich auch ungefähr so ein bisschen die Zeit sein, vielleicht schon so ein bisschen davor, wo du so auch mit der Musik so in Berührung gekommen
bist? Oh nein, ich bin viel eher mit Rage schon berührt.
Viel eher sogar schon?
Ja, ja, guck mal, da warst du sogar. Ja. Ich würde behaupten, das ist eine der ersten Bands, die ich so aus dem Sektor gehört habe. Weil die,
weißt du noch aus dem Stegreif, mit welchem Album du die kennengelernt hast?
Boah, hier Don't Fear the Winter, Dingenskirchen da, welche ist das nochmal?
Ja.
Du weißt, welches ich meine. Ich meine, da muss ja auch dazu sagen, dass 2000 oder wann kam True des Manitou raus, da kannte ja nun jetzt auch jeder dann irgendwie Rage hier mit Straight from Hell, ne? Straight to Hell? Ja. Straight to Hell, so.
Ja, Anfang der Nuller.
Ja, der war ja da irgendwie auf dem Soundtrack auch drauf und das ist halt auch eine Band, einfach mal, das hattest du noch gar nicht erwähnt, die kommen aus Herne, das ist purer
Ruhrpott. Ruhrpott, ne? Ja.
Ja. Aber ich würde sagen, Rage ich bestimmt schon so um die Jahrtausendwende gehört.
Hm. Ja, warst du schon früh dabei dann.
War so eine der ersten definitiv, die ich so bewusst gehört habe. Ja.
Ja, ja, machen wir mal weiter. 2013 gründeten sie dann noch so ein Orchesterprojekt, Lingua Mortis Orchestra, womit sie dann das LMO veröffentlicht haben. 2015 erlebte die Band dann so eine kleine Umstrukturierung. Viktor Smolski und André Hilgers schieden aus. Die verbleibenden Mitglieder führten dann die Band weiter. Man veröffentlichte dann The Devil Strikes Again im Jahre 2016. Ja, dann wurden noch so ein paar Alben veröffentlicht, die Besetzung aktualisiert und mit 2020 hatte man dann wieder zwei Gitarristen am Start gehabt. Unter anderem seit 2014 auch wieder unterwegs mit Manny Schmidt und Christi Eftimiadis als Refuge. Das ist ja so ein bisschen die Urbesetzung von Rage. In der Zeit von 88 bis 93 entstanden ja zusammen 5 Alben. Ne, von hier von Perfect Man dann bis zu Missing Link. Und ja, die gibt's halt auch parallel dazu und haben auch mal hier und da so ein paar Auftritte. Auf jeden Fall ganz nett.
Perfect Man war übrigens das Album, mit dem ich da, glaube ich, so einigermaßen eingestiegen bin. Ich meine, das ist von 88, das Album 80, da sicherlich noch nicht, aber da war halt hier Don't Fear the Winter, was ja auch bis heute so ziemlich die Bandhymne fast schon ist, ne? Oder Soundchaser vielleicht, ich weiß nicht. Aber einer der Songs, die halt nicht fehlen dürfen live.
Ja. Ja, so viel zur Geschichte von Rage. Wir sprechen aber heute über den aktuellen Output. Er ist am 29.03. released worden über Steamhammer SPV, die Afterlifelines. Und das ist ja auch so ein bisschen besonders, weil wir haben hier mal ein Doppelalbum. Und das ist auch das erste Doppelalbum der Geschichte für die Band.
Ja, ein kleiner Nachklapp noch. Du hattest eben zum Line-Up, zum aktuellen paar Worte gesagt. Eigentlich sind die ja zu viert unterwegs.
Eigentlich, aber Stefan Weber ist auf unbestimmte Zeit ausgeschieden. Aktuell nur als Trio unterwegs.
Genau, der ist, also die Band hat halt gesagt, der pausiert. Ne? Also er ist halt eben nicht ausgeschieden, er pausiert. Und jetzt hier unser lieber André hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich zumindest den tatsächlich kennen könnte, den guten Stefan Weber. Das ist jetzt vielleicht wieder mal ein bisschen viel gesagt, aber ich habe mir mit ihm immerhin schon mal die Bühne geteilt, denn der war mal bei Rebattered.
Ach.
Aus Wuppertal sind die, meine ich, wenn ich mich recht erinnere. Und mit denen zusammen haben wir beim Unbacco in Oberhausen gespielt. Zweimal. Und so wie ich das in der Enzyklopädie Metallum gesehen habe, scheint es die Band auch noch zu geben, aber so Homepage oder so ist nicht erreichbar. Ich weiß nicht, was damit los ist, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, da kommt er her und ja, keine Ahnung. Im Moment ist er nicht dabei, bei dem Album war er jetzt auch nicht dabei, deswegen nur eine Randnotiz tatsächlich. Ja, mal das, wie wollen wir es machen? Wir hatten vorher gesagt, wir wollen abweichend von unseren sonstigen Zeitgeist-Episoden hier keine Track-by-Track-Besprechung machen,
ja,
weil wir haben 21 Songs, ne?
Wir können es mal anders versuchen. Ich meine, ist aber so ein bisschen schwierig, so Songs dann so komplett unten unterm Tisch fallen zu lassen. Ich würde sagen, wir lassen es halt jetzt erstmal mit dem Artwork wie immer weitermachen und dann gucken wir mal, wie wir uns so durch die beiden Scheiben hangeln.
Ja, alles
vielleicht
klar.
Vielleicht kann der ein oder andere ja dann noch was zum Song beitragen, den der andere dann jeweils vielleicht gerade nicht auf dem Schirm hat, nur so ein, zwei Sätze zu sagen und wir gucken mal. Wir machen das schon irgendwie.
Genau, was sehen wir denn auf dem Album? Also erstmal, es ist alles relativ gelb auf den ersten Blick. Wir haben so einen gelben Hintergrund, Blitze zucken vor einer zerstörten Stadt.
Ja, das ist sicherlich falsch. Ja, im Prinzip Im Prinzip ein super typisches Rage-Cover an und für sich. Ne? Ich meine, gut, die Farbgebung jetzt so, wie du schon sagst, gelb-orange. Du hast so eine Dystopie, ne? Alles so ein bisschen so im Terminator-Stil.
Ja, volle Kanone.
Irgendwie so Roboter, ne? Eine Stadt im Hintergrund, so Techno-Schrott. Du hast das Rage-Maskottchen in einer seiner Inkarnationen vorne.
Der heißt, ich meine, das ist der Soundchaser.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja. Hat der einen Namen Soundchaser? Ja, kann sein. Ja, ja.
Ich meine, der heißt so. Ich bin mir nicht mal sicher, aber ich glaube, ja.
Ja, ich bin mir auch nicht sicher, aber klingt plausibel. Ich kaufe das. Ja, ist irgendwie so ein Gewitter im Hintergrund, ne, große Bandlogo oben zentriert. Ja, also viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ja,
auf irgendwie dem
typisch Rage.
Ja, das Bandlogo ist jetzt so relativ dunkel gehalten. Man sieht da drauf irgendwie so, da sind so Reliefe mit irgendwelchen Schlangenwesen oder so. Sieht so ein bisschen
aus. Ja, ich hätte gesagt, so das besteht eigentlich aus Rage-Maskottchen, oder? Ist das nicht auch dieser Soundchaser?
Ja, genau. Ja, aber so in so einem Azteken-Stil irgendwie. Oder so, so einem mittelamerikanischen Tribal-Stil.
Wirkt so ein bisschen so, ja.
Ja, der Soundchaser, oder ich hoffe, der heißt wirklich so. Ich glaube, ja, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Es ist halt ein Totenkopf mit irgendwie sehr langen Zähnen und ohne Unterkiefer und hat Kopfhörer auf und sieht insgesamt nicht besonders gesund aus, dafür ziemlich fies.
Und weißt du, mit dem, was wir behaupten, haben wir immer so eine 50-prozentige Trefferwahrscheinlichkeit.
Ja. Ja, ich meine, wir können es jetzt natürlich auch live googeln, ne? Also, wonach googeln? Rage, Maskottchen, Name. Pass auf, jetzt kommt da irgendwas raus. Was ganz Schlimmes.
Hubert.
Ah, guck mal hier, von Eddie bis Knarrenheinz, die 8 besten Heavy-Metal-Maskottchen im Metal-Hammer. Da haben wir Eddie, da haben wir Snaggletooth, Knarrenheinz. Komm, gib Gas jetzt hier. Oh, ist er nicht dabei? Nö. Okay, keine Ahnung.
Das bin ich in den Top 8 geschafft.
Nee, tatsächlich nicht. Ja, wie machen wir das jetzt? Wollen wir da irgendwie so ein bisschen,
Ja, komm, ich steige jetzt einfach mal ein.
Ja,
ne? Ich meine, der Einstand wird uns ja relativ einfach. Ja.
Metal.de sagt, die Soundchaser-Kreatur, die seit 1988 als Maskottchen einige Rage-Album-Artworks verziert. Metal.de haben recht.
Ja gut, Soundchaser. Ja. Gut, ausnahmsweise mal kein Unrecht gehabt. Gut, wir fangen an in the beginning, ne, ist ein instrumentales Intro. Stück an sich so ein bisschen, ja, fast chillig, ne, wird vom Klavier und Akustikgitarren getragen und geht dann eigentlich auch umstandslos in den Opener über End of Illusions, der mit 3 Minuten 48 zu Buche steht. Erstmal fadet das Intro ja so ein bisschen aus, ne, dann kommt so ein bisschen Strom ins Spiel und dann wird's ja auch schon ziemlich heavy. Ne, du hast den klassischen Rage Sound hier. Ne, so ein absolut typischer Vertreter, macht sofort Spaß und
ja,
im Prinzip kriegst du direkt Bock aufs Album, wenn du den hörst.
Tatsächlich ist das wirklich sehr standardmäßige Rage-Kost, das ist jetzt aber nicht negativ gemeint, das holt dich gut rein, Refrain bleibt gut hängen, ist ein cooles Ding so, ja. Ich finde, wir wollten es ja ein bisschen beschleunigen, aber wenn wir jetzt hier dann doch so ein bisschen uns an den Songs entlang hangeln, ich finde, Ähnliches kann man über den nächsten, über Under Black Crown auch sagen.
Ja, da gibt es allerdings auch ein Video zu.
Das habe ich nicht gesehen.
Ist ganz hochwertig gemacht. Im Prinzip siehst du hauptsächlich die Band, die an so einem thematisch passenden Ort spielt. Also wenn du mich fragst, wo das ist und das sieht jetzt, wo die spielen, gar nicht mal computeranimiert aus, dann wird wahrscheinlich so ein altes Kohleabbaugebiet gewesen sein. Musst du mal gucken. Wirkt so ein bisschen so. Vielleicht habe ich auch total Unrecht, aber ich wüsste nicht, wo die das sonst gedreht haben könnten. Wie gesagt, im Wesentlichen siehst du halt dabei die Band spielen. Dann gibt es mal so ein paar Blenden zu einen und mehreren Gestalten, die so ein bisschen in das Thema zu passen scheinen. Also kann man mal auschecken, ne? Gibt noch ein bisschen Pyro drin. Ist jetzt auf jeden Fall nicht peinlich gemacht, kann man sich mal geben, ist aber jetzt auch nichts überbordend Spektakuläres.
Das passt jetzt gerade gar nicht so ganz gut, aber das wollte ich vorhin noch kurz angesprochen haben, als du die Band vorgestellt hast, das habe ich ganz vergessen. Was machen Rage für eine Musik? Das ist
ja so mehrere Stile, die da zusammenkommen. Ich meine, wenn du das nur einfach kategorisieren willst, kannst du sagen, das ist eine Heavy-Metal-Band. Die haben sicherlich große Thrash-Anteile drin. Du hast manche Passagen, die schon fast in den Death-Metal reingehen. Power-Metal spielt eine Rolle. Das ist alles so ein Misch aus dem allen, würde ich sagen.
Ich finde die nämlich auch ultra schwer einzuordnen. Also irgendwie, wenn du mich den einen Tag fragst, sage ich, es ist eine lupenreine Power-Metal-Band. Am nächsten Tag würde ich sagen, es ist eine Thrash-Band. Ich denke hier.
Also von allen etwas.
Ja, ich habe das Gefühl, die große Linie, zumindest auf der ersten Platte von diesem Doppelalbum hier, ist schon eher so ein harter Power Metal hier. Mhm. Würde ich jetzt mal so erstmal in den Raum stellen. Das können wir vielleicht
ja, könnte ich vielleicht gleich noch was zu sagen, weil ja. Im Gegensatz zu Praying Mantis habe ich hier so ein paar kleine Hardfacts noch zusammentragen können zur Platte. Ja, okay. Die würde ich aber im Anschluss nochmal, ja, ich meine, für das, was wir hier nicht selber schon abdecken oder selber aufgedeckt haben durch die Songs, möchte ich das also mal zum Abschluss.
Nur auch um einmal ganz kurz einzuordnen, falls jemand wirklich Rage noch nicht kennt, was einen so erwartet. Also das ist jetzt, das ist jetzt kein Cannibal Corpse oder so, aber ist halt.
Nein, das nicht. Aber du hast so gewisse Elemente drin. Ist auf jeden Fall nicht langweilig, ne? Das ist halt kein Einheitsbrei und von allem etwas. Also du hast wirklich sehr, gerade auf der Platte finde ich auch in vielen Passagen sehr viele Songs, die auch so auf einer Thrash-Metal-Platte stehen können. Mhm. Ein bisschen nuklear Geprügel mal hier und da mit drin, aber immer tragende Refrains, hochmelodisch, die spielen schnell, also von allem etwas, ne? Wirklich so der absolute Querschnitt aus Extrem-Metal, Thrash-Metal und Power-Metal. Also schon gut.
Ja, kommen wir zum Titeltrack des ersten CD, Afterlife. Mhm. Also die heißt ja Afterlife. Also
muss man sehen, ne?
Und,
genau, und die erste CD wird, glaube ich, als Afterlife.
Die heißt Afterlife und die zweite Life.
Genau.
Ja. Und also ich weiß gar nicht, hatten wir das jetzt schon so in der Deutlichkeit gesagt? Die erste ist eine Metal-Platte oder eine reine Metal-Platte, nur mit Band. Und die zweite ist auch eine Metal-Platte, klar, aber eine orchestrierte halt, also mit Orchester. Es sind nicht die gleichen Songs. Es ist wirklich ein lupenreines Doppelalbum, ne? Also es geht auch einfach weiter, das Album an der Stelle. Da kommt dann das Orchester dazu. Das ist.
Wie gesagt hatten wir es nicht.
Aber genau, das ist mit dem Song Cold Desire, das ist der zwölfte Track wechselt quasi. Ne?
Genau, das ist dann der erste Track der zweiten.
Genau, CD. Aber jetzt sind wir erstmal bei Afterlife, also vierter Track, erste CD und schöner eingängiger Refrain, bleibt hängen, kann man machen. Ist cool.
Ja, ich finde, im Gegensatz zu den vorangegangenen Stücke steht hier die Gitarre so ein bisschen stärker im Fokus. Ne, ich finde, die ersten Songs waren so ein bisschen eher so Schlagzeug-zentriert. Wie du schon gesagt hast, ist halt irgendwie so der nicht nur der Quasi-Titeltrack, es ist der Titeltrack auf jeden Fall der ersten Scheibe. Und da hast du eigentlich so alles drin, was Rage so ausmacht. Ne? Ich finde es so geil, wie einfach auch die Vocals hier hinrotzt. Ne? Gerade so die letzte Silbe im Refrain. Schön gemacht, starker Track.
Aber es überschlägt sich fast schon so ein bisschen, ne? Das, was er auch so gut kann, ne? Das ist schon ziemlich cool. Haben wir den fünften, Dead Man's Eyes.
So ein herrliches Drum-Gewitter zu Beginn. Ja. Ne?
Also sind auf jeden Fall ein schneller Thrasher. Also hier sind die Thrash-Elemente deutlich zu erkennen, finde ich. Ich finde allerdings im direkten Vergleich mit dem Song davor ist er etwas schwächer, aber das ist. Jetzt auch
aber ich finde es stilistisch so schön abwechslungsreich. Vor allen Dingen ist auch so ein bisschen die unterschiedlichen Klangfarben von Peewees Stimme. Ne? Also die singt auch mal nochmal so ein bisschen anders in einzelnen Passagen. Und wie du schon gesagt hast, extrem starke Thrash-Anleihen in dem Song, ne? Und absolute Ohrwurm-Garantie.
Macht das unsere Vorsätze, hier nicht Track by Track durchzugehen?
Ja,
wir haben gerade direkt wieder über an Bord. Wir gehen Track by Track durch. Wir sind bei Track 6. Übrigens, vielleicht auch hier, ich habe jetzt darauf verzichtet, die Songlängen zu nennen, bis auf das Intro, das Akustik-Intro mit 1,5 Minuten. Okay. Auch hier bewegt sich nahezu alles im 3,5 bis 5 Minuten-Bereich. Einzige Ausnahme ist nachher der Track 19, der geht knapp 10 Minuten, Lifelines, der zweite Titeltrack.
Aber ansonsten eigentlich keine großen Ausreißer.
Genau, ansonsten auch alles normale Längen, würde ich sagen. Wir sind bei Track 6, Mortal. Morten.
War auf jeden Fall einer der Songs, die hatten mich schon so direkt im ersten Durchlauf gehabt. Ne? Also vor allen Dingen hast du diesen Aufbau mit diesen hervorstechenden Gitarren. Ne? Du hast einen Refrain, der sofort sitzt. Dazwischen wird nochmal so richtig schön gescheppert. Also für mich auf jeden Fall eines der Highlights auf der Platte.
Auf jeden Fall.
Nochmal absolut Ehre hier für das absolut geile Gitarren-Solo im letzten Drittel. Stark. Starke Stück.
Ich finde, die Drums sind super geil, die Gitarren sind zumindest anfänglich ein bisschen in den Hintergrund gemischt. Peewee super aggro in dem Song, sehr angeraut, halb guttural und wieder ein extrem eingängiger Refrain. Auch jetzt für mich, also wird auf jeden Fall wahrscheinlich mein Anspieltipp auf der ersten Scheibe werden. Toxic Waves, der geht so ein bisschen mehr wieder in die Power-Metal-Richtung. Ich finde. Ja, ich kann da nicht so ganz viel zu sagen. Er hat mich jetzt nicht ganz so abgeholt. Er hat eine etwas traurigere Grundstimmung gegenüber den vorigen Songs. Und ja, also ich fand den davor geiler, muss ich sagen.
Aber also mich hat er nochmal richtig abgeholt. Echt? Also ich hätte jetzt eher so gesagt, da glaubt man gerade mit Mortal so diesen absoluten Gipfel erreicht zu haben. Haben wir vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Es sind verdammt viele starke Songs auf den beiden Scheiben drauf. Aber ich finde, mit Toxic Waves haben die auch nochmal einen richtigen Kracher rausgehauen. Ja, weil cool. Er auch, gerade weil er auch so ein bisschen moderner noch rüberkommt als, sagen wir, die anderen Sachen, die vielleicht noch so ein bisschen klassischer gehalten waren. Zumindest so bandbiografisch gesehen. Und der wirkt aber trotzdem dabei so ein bisschen so wie es einem Guss, ne? Das ist jetzt so kein Fremdkörper in dem Album, der fügt sich da schon so nahtlos ein und ja, ich finde, da merkst du einfach auch wieder so diese unglaubliche Erfahrung und Trittsicherheit, ne, die Band hier hat, ne? Ein absolutes Kunstgriff, ne? Also überhaupt das Album bis hierhin, ne? So abwechslungsreich zu gestalten, aber gleichzeitig auch so Songs, die nicht nur wie so eine Aneinanderreihung wirken, ne? Sondern wirklich alles irgendwie Hand und Fuß hat und fand ich sehr stark.
Man merkt schon, dass das absolute Profis sind, keine Frage. Man muss auch sagen, die Instrumentalfraktion in der Band, die leistet wirklich Großartiges. Die Soli hier drauf, also es ist selten Solo dabei, wo ich sage, das ist irgendwie so geil zum Niederknien, aber das ist alles sehr, sehr gute Kost, so. Das kann man alles machen. Die Drums hattest du auch schon hervorgehoben, die passen auch mega gut, das ist wirklich richtig gut und ja, Peavy in weiten Teilen auch hervorragender Gesang. Also,
ja.
Also ich hatte in irgendeinem Review gelesen, dass man ihm sein Alter anmerkt, aber ehrlich gesagt, ich merke ihm das Alter überhaupt nicht an auf dem Album, also keine Ahnung. Oder?
Würde ich, glaube ich, im Fazit was zu sagen, aber definitiv nichts Negatives. Also mir gefällt die gesangliche Leistung auf dem Album außerordentlich gut.
Ja. Machen wir mal weiter. Water War, Track 8. Mhm. Ja, ich finde es ein ziemlicher Banger, ne? Geht ordentlich nach vorne. Auch ein kleines Highlight für mich und ein schön Mitsing-Refrain. Ja. Und das ist auch wieder so eher Power Metal insgesamt, würde ich sagen.
Ja, also ich muss hier tatsächlich so ein bisschen an Sabaton sogar denken, ne? Allerdings auf Steroide. Ja, der Song hat wellenweise schon so eine gewisse Epik auch drin, ne? Die hätten den Schweden auch ganz gut zu Gesicht gestanden. Wirkt aber hier auch deutlich fieser, ne? Was einfach auch einfach so Peavys Stimme hier so ein bisschen ausmacht. Mhm. Und der kann einfach nicht anbiedernd klingen. Und ja, der Sound gefällt mir auch besonders gut in dem Song. Prima umgesetzt. Auf jeden Fall ein Hit, ja.
Ja, kann man machen. Justice Will Be Mine wird von vielen als Anspieltipp genannt. Würde ich möglicherweise auch mitgehen. Mir fällt es ein bisschen schwer, auf dem ersten Album, auf der ersten Scheibe einen Anspieltipp rauszusuchen. Ich weiß es noch nicht, aber der ist auf jeden Fall auch cool. Ein richtig geiler Refrain mit Mitgröhlmöglichkeit, sag ich mal. Also das Angebot zum Mitgrölen wird gemacht hier in dem Song. Und ja, also den könnte ich mir live, glaube ich, wirklich ziemlich cool vorstellen.
Ja, das auf alle Fälle. Hat aber ein vergleichsweise langes Intro, ne? Nimmt sich auch so ein bisschen Zeit für den Aufbau. Ich finde, der Song glänzt auch wieder hier mit hervorragenden Gitarrensoli. Ja, der Refrain alleine, hast du ja gerade schon gesagt, ne, der steht für sich. Das ist definitiv ein Live-Hit. Ja, gehe ich mit.
Shadow World. Wir haben am Anfang Lo-Fi-Effekte auf Peavys Stimme. Insgesamt ist der Song relativ schnell, ziemlich melodisch. Hier muss ich sagen, ein sehr gelungenes Solo drin. Das ist tatsächlich echt hängen geblieben in dem. Also, ja. Ansonsten, ja, einer von diesen Songs auf diesem Album. Also, jetzt definitiv kein Anspieltipp und kein Highlight für mich. Geht klar, kann man machen, ist in Ordnung. Nichts, was ich wegskippen würde, aber
definitiv schön, dass der relativ schnell auf die Schnauze gibt. Ne? Du hast nach 20 Sekunden die Vocals drin, wie du schon gerade auch erwähnt hast. So ein bisschen verzerrt ist dann halt mal wieder so eine etwas andere Klangfarbe, die du hier bekommst. Ansonsten, ja, eine raue mittlere Tonlage. Song ist schon fett gemacht, aber wie du schon sagst, so einer dieser Songs dieses Albums wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt mein Anspieltipp. Ja, weiß ich nicht. Jetzt kein Überhit, aber Nackenkater ist garantiert. Spaß.
Ja, und dann kommen wir mit dem 11. Track, sind wir dann auch schon am Ende der ersten Scheibe. Da sind wir nämlich mit Life Among the Ruins. Ja, wieder ein ziemlich melodisches Ding, schnell, eingängiger Refrain und auch wieder ein cooles Solo drin. Also da geben sie echt nochmal alles, die Gitarristen.
So ein bisschen rhythmusorientierter, ne? Du hast diese eingängigen Passagen natürlich wieder. Ja, liegt jetzt für mich eigentlich auch mit dem Vorgänger so von der Qualität her, finde ich, fast gleich auf. Jetzt nicht mein Favorit schlechthin, aber trotzdem gut gemachter Song, großartiges Solo. Ja, ja. Kann man jetzt so nichts Schlechtes drüber sagen. Chapeau, ne? Also die erste CD schon mal ein ganz, ganz starkes Stück. Ja.
Ja, die ist auf jeden Fall insgesamt, kann man da nicht viel meckern, das stimmt. Ja, 12. Track oder 1. Track der zweiten Scheibe, Cold Desire. Hm. Ja.
Ja, hat einen bedächtigen Anfang, ne? Du hast ja erst nach 44 Sekunden, wo dann so ein bisschen durchgestartet wird, aber dann hauen die schön aufs Gas drauf, du kriegst wieder richtig schön mitten in die Fresse, du hast dieses Nukleargeprügel auf einmal drin, ne? Diese, diese rauen Vocals, Refrain hochmelodisch gehalten, aber insgesamt wirkt der Refrain dann so ein bisschen wie so diese kleine Oase in dem Flur der Verwüstung. Das ist schon, ja, ziemliches Geballer größtenteils. Ja. Macht aber Spaß.
Also ich finde, der Song, der macht ziemlich schnell klar, worum es geht auf dem zweiten, auf der zweiten CD. Also wir haben Streicher, Bläser, wir haben geniale Drums. Du hast schon gesagt, Geballer. Ich hab mir aufgeschrieben, und ab geht die Post tatsächlich.
Aber sowas von.
was mir extrem angenehm oder positiv auffällt, ist direkt hier, also die ganze zweite Scheibe ist ja untermalt von Orchester, ne? Also es ist ja so eine Orchester-Classic meets Metal-Dingen irgendwie, ne?
Ja.
Und ich finde das sehr organisch, das konnten Rage allerdings schon immer. Das war nicht so ein Metallica S&M-Scheiß, wo du dir gedacht hast, so, wer braucht das eigentlich? Das hat schon immer gut zusammengepasst. Hier fällt mir besonders positiv auf, das Orchester macht da nicht alles platt. Das ist unterstützend da, das setzt Akzente und es steht nicht im Weg und nervt nicht. Das passt wirklich gut zusammen. So, und dann vielleicht noch, also es ist einfach ausgewogen. So, ne?
Ja.
Das passt einfach richtig schön zusammen. Ich hatte wieder die Befürchtung, dass halt wieder so ein, oh, jetzt fiedeln wir hier mit 78 Streichern, alles kurz und klein, so. Nee,
nee, gar nicht, ne?
So. Das ist nicht so, ja. Und also wie gesagt, sehr ausgewogen.
Gebracht,
und,
ja.
Und bei dem Song bei Cold Desire direkt auch, boah, was für ein unfassbar großartiger Refrain. So, ich finde, Peavy klingt hier einfach großartig, flehend, schreiend.
Mhm.
Man merkt, er geht an seine Grenzen. So, das ist absolut geil. Also, absolutes Highlight. Würde ich auch
emotional,
direkt als
ja.
Spieltipp hier reinkleben. So,
also, machst du nichts falsch mit. Ja.
Ja, gefällt mir wirklich, wirklich gut. Root of Our Evil, den kannte ich vorab schon. Den hatten die nämlich auf der Rockhard-Beilage veröffentlicht. Die hatten so eine CD irgendwie mit ein paar Songs, so eine Exklusive beigelegt in der vorletzten Ausgabe.
Ja, ich hatte den noch nicht gehört, ne? Aber ich meine, der geht ja mal so einen etwas anderen Weg, ne? Verwirkt vergleichsweise schon fast so ein bisschen poppig, finde ich. Zumindest so im direkten Vergleich zum vorangegangenen Track. Ja, kleistert sich natürlich sofort nach dem ersten Hören in die Gehörgänge. Trotzdem hast du hier wieder schön knallende Drums, ne? Also die Hardwurst-Fraktion geht hier nicht leer aus, auch wenn ich hier gerade poppig gesagt habe. In Anführungsstrichen poppig, ne? So poppig halt Rage halt sein können. Also man muss nicht befürchten, dass die jetzt irgendwie gleich radiotauglich geworden sind. Das nicht. Ne? Also schöner Song.
Also das Tempo wird ja auch weitgehend gehalten, sag ich mal, gegenüber dem Opener, ne? Das Orchester bleibt auch wieder songdienlich, ne? Und auch wieder einen eingängigen Refrain. Also Refrains, das werde ich jetzt wahrscheinlich bei jedem zweiten Song hier sagen.
Ja, aber so ist es halt auch einfach, ne? Ja. Das ist so auf jeden Fall die große Stärke.
Ja. Track 14, Curse the Night. Ja, der ist so ein bisschen so eine Mischung aus hart und weich irgendwie, ne? Aus hart und soft irgendwie, so bei den Vocals vor allen Dingen, ne?
Da wirkt er gerade schon, finde ich, wieder so ein bisschen fieser und dunkler, ne? Also ja, Bang Your Head und Up the Irons, wahrscheinlich auch ein Live-Kracher, aber das trifft auch auf so einige Songs hier auf dem Doppelalbum zu. Und insgesamt ein schöner Mittempo-Banger. Also auf jeden Fall keine Schwachstelle auf dem Album. Nee.
Ich finde, hier bei dem Song steht das Orchester ein bisschen mehr im Vordergrund. Also jetzt auch nicht nervig oder so, aber ein bisschen weiter im Vordergrund als sonst. Kann man auch machen. So. One World. Wir haben am Anfang hören wir, was ist es, Cello? Ich glaube, ne?
Ich weiß nicht, auf jeden Fall Filmmusik habe ich gedacht.
Fluch der Karibik habe ich hier original stehen. Das ist der Anfang von Fluch der Karibik.
Ich hätte mir notiert, so ein bisschen Fantasy oder Ritterstreifen, ne? Bis die Gitarren einsetzen, auf jeden Fall.
Also ernsthaft, hört euch das an. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass das der Anfang von diesem Fluch der Karibik Soundtrack ist. Das ist exakt das.
Ja, ich sag wahrscheinlich nicht. Aber,
ja, es ist aber auch kurz genug, um nicht justiziabel zu sein. Aber
kannst du für sowas nehmen, auf jeden Fall.
Sagt mal Bescheid, ob ihr das da auch hört oder ob ich da irgendwie Gespenster gehört habe. Aber ja, auf jeden Fall Filmmusik können wir uns drauf einigen, ja.
Tatsächlich muss ich aber sagen, ich musste bei der Melodie sogar so ein bisschen an Nightwish denken und habe mir dabei so ein bisschen vorgestellt, wie der Song mit Floor klingen würde.
Ja.
Aber da muss ich sagen, mir gefiel der Refrain, auch die gesangliche Umsetzung von Peewee wieder so gut, hatte ich den Gedanken auch schon wieder gleich verworfen.
Aber es ist auch echt geil, dass du bei dem Song jetzt hier Nightwish erwähnst. Ich habe nämlich hier ein paar Songs später, habe ich nämlich tatsächlich auch einmal Nightwish als Referenz drin stehen, aber komme ich dann gleich drauf.
Na komm, so weit ist man da nicht weg, ne? Und ja gut, Text.
Ja, ist halt Orchester, ne?
Also das ja, ich meine, thematisch das Album hast du jetzt nicht nur in dem Song auch so ein bisschen hier die Auswirkung globaler Umweltverschmutzung und so. Ne? Ja, gut, kann man machen.
Ja, ich finde den gut. Also gefällt mir gut.
Ja, schöner Song auf jeden Fall. Ja.
Wo waren wir jetzt? Wir waren bei It's All Too Much, 16. Song. Auch melodischer Banger, würde ich sagen, so wie die beiden Songs davor auch schon im Großen und Ganzen. Kein Highlight, kein Ausfall. So,
ja, du hast schöne Wechsel drin vor allem. Ne, ja, klar, Nackenkarte habe ich gerade schon gesagt, das hast du aber auch bei vielen Songs ganz einfach gut dazu bangen. Und ja, vielleicht doch noch so ein bisschen dieser gurgelnde Refrain bei diesem Let's Rip Off Their Crown. Mhm. Ne, das hat mir schon ziemlich gut gefallen. Aber ansonsten, ja, jetzt nicht mein Anspieltipp, aber
was ich gut an dem Song finde, ist tatsächlich, der klingt sehr gut aus, weil zum Ende hin hast du halt so nachdenkliche Streicher mit Klavierbegleitung und das passt einfach super, so nach dem dann doch vorher schon eher bang-tauglichen Song so.
Ja, absolut gut arrangiert, ja.
Ja. Dying to Live, Akustikgitarre, ne, haben wir. Mhm. Wir haben clean Gesang am Anfang. Das ist so ein Song, der verbreitet für mich so Lagerfeueratmosphäre, so den.
So ein bisschen so die Ballade des Albums.
Genau.
Sticht dadurch natürlich so ein bisschen raus. Ja, du hast natürlich so nach dem ersten Drittel dann auch ein paar Stromgitarren mal da, aber ansonsten vom Refrain getragen, steht so ein bisschen für sich.
The Flood. Und da habe ich mir jetzt tatsächlich notiert, dass ich finde, dass er aufgrund, also erstmal, wir haben einen ziemlich melodischen Anfang. Und aufgrund seiner Orchestrierung erinnert er mich ein wenig an Nightwish in der Olsen-Phase. Ist jetzt sehr speziell. Aber die hatten ja da so, gerade was so die Orchestrierung angeht, sind die ja da nochmal so ein bisschen andere Wege gegangen. Und ich finde, das klingt hier so ein bisschen durch. So.
Ja, da hast du gar nicht mal so Unrecht. Ich finde, der Song wird auch so eine gewisse Halbballadenstimmung nicht ganz los. Ne? Auch wo der, ich meine, du hast natürlich irgendwann die Drums, die so ein bisschen Fahrt aufnehmen. Und der ist insgesamt auch nicht ganz unflott. Man könnte schon fast wagen, tanzbar. Vielleicht trifft es das auch also so mit dieser Olsen-Phase.
Ich habe ihn mir als emotional und mittelschnell markiert. Also kann man mal. Ist so ein Mittempo-Ding irgendwie, ne? So. Aber ja, stimmt. Ja, hast du recht. Also der Beat ist ganz gut, ja. Und wir haben eine schöne Akustikgitarre im Break.
Ja.
Bei dem Ding. Ja. Ja, jetzt der, jetzt der Titeltrack.
Ja, aber nicht nur der, im Prinzip, finde ich. Da muss ich jetzt so ein bisschen ausholen. Ne? Das war jetzt der zweite Titeltrack und der geht fast 10 Minuten. Aber wenn du dir das genau anschaust, sind eigentlich so die letzten drei Songs eigentlich so ein Themengebiet. Ne? Ich finde, die gehen so alle ineinander über. Also nicht nur irgendwie, im Prinzip ist das eine Dreiteilung eines Songs für mich. Und die ergeben eigentlich einen zusammenhängenden Abschnitt und beginnt halt mit Lifelines, ne, diesen 10 Minüter. Dann hast du dazwischen halt dann dieses Interlude mit 2 Minuten 43 tituliert, so ein reines Instrumental. Geht aber auch noch ein ganzes Stück in dieses letzte Stück in The End ein, ne, bevor du dann wieder so ein paar Vocals hast. Ne. Deswegen ist das so ein großer Batzen, der fast 20 Minuten dann, ja, nicht ganz, ne, aber
16, ja, 15
Minuten dann geht. Ne. Ja.
Schon
ein dickes Ding.
Ja, jetzt hier, wir sind ja noch bei Lifelines, bei dem 10 Minüter da. Fängt wirklich sehr, sehr ruhig und getragen an. Wir haben viel Orchester.
Nimmt sich Zeit.
Ne, bitte?
Der nimmt sich Zeit.
Ja, mega. Ja, mega viel. Wir haben viel Orchester, wir haben viel Peewee und jetzt muss ich leider sagen, ich finde, dass Peewee in dem Song teilweise zu viel von sich verlangt. Das ist nur in dem Song. In allen anderen passt das super. Mhm. Ich finde, hier ist manchmal, hört er sich sehr bemüht an und kommt nicht so richtig. Ja, also besonders im Refrain merkt man, das ist eigentlich nicht mehr so ganz seine Lage. Da kann ich dieses, er ist vielleicht ein bisschen gealtert raushören, was ich vorhin mal angesprochen hatte. Aber das ist wirklich nur hier in dem Song. Also ich finde, hier geht er ein bisschen über seine Grenzen tatsächlich. Muss ich leider sagen.
Muss man ja auch mal tun.
Ja. Genau, danach haben wir vorletzten Track, Interlude, du hast schon gesagt, Instrumental. Ja. Der angeblich besteht der irgendwie aus Songs aus der Rage-Historie. Ich erkenne da nichts. Ich habe da nichts erkannt.
Ich hatte auch gedacht, das müsste ich jetzt im Vergleich nochmal hören. Also wäre mir jetzt auch nicht so ins Gesicht gesprungen. Ich meine, ich höre Rage immer zwischendurch mal ganz gerne.
Ja.
Bin da jetzt auch nicht komplett unbewandert. Auch wenn ich nicht immer außer Pistole geschossen jetzt jeden Song parat habe, müsste ich im Vergleich hören. Also so tief stecke ich dann irgendwie auch nicht drin, dass ich das jetzt ohne, sag ich mal, das gelesen zu haben, irgendwie wieder erkannt hätte. Und dann bildest du dir meistens ein, ja, stimmt, aber irgendwie weiß man es doch gar nicht so genau.
Ja.
Und ja, kann sein, weiß ich nicht.
Aber unabhängig davon ist ein schöner Track, ein bisschen melancholisch tatsächlich. Und ja, der geht halt
zusammen zum Ende hin, so diese melancholische Grundstimmung hat ja auch schon der Lifelines irgendwie drin.
Genau. Und er geht dann halt auch nahtlos in the end über den letzten Track 21. Ja, was kann man darüber sagen? Wir haben wieder Akustikgitarren. Ich finde, der ist sehr Powerballadesk, also so Powerballadenmäßig unterwegs. Wir haben starken Gesang. Ja, das ganze Ding klingt sehr ruhig aus und beendet das Album damit auch ziemlich nachdenklich. Und was mir aufgefallen ist, die wären mir wenig oder gar kein Orchester. Kann das sein? Da sind fast nur Akustikgitarren.
Ja, gute Frage. Also zumindest nicht so total präsent. Müsste ich jetzt noch mal so im Detail gerade hören, ob du hier und da nicht auch mal irgendwie so einen kleinen Streicher irgendwo noch dabei hast. Aber ja,
das
habe ich jetzt gerade auch nicht so auf dem Schirm.
Ja, ist ja auch nicht schlimm. Ja, Mattes, sind wir durch. Jetzt haben wir doch Song by Song gemacht, ne, wo wir uns das eigentlich so gegen...
Ja, aber das hat sich nur die Waage gehalten. Wir haben es jetzt nicht zu sehr drin verloren. Ich denke, wir haben das ein bisschen... adäquater Zeit behandelt. Aber wir sind ja auch noch nicht ganz bei unserem Fazit. Möchtest du mal vorlegen?
Ja, jetzt ist so eine Sache. Also Alben sind so eine Sache. Wir haben sehr, sehr viel Musik. Es ist sehr, sehr lang und ich habe jetzt die Songs für sich genommen, sind auch wirklich, wirklich cool. Da ist eigentlich kein Schwacher bei. Allerdings muss ich sagen, in beiden Hälften stellen sich so gegen Ende so ein bisschen Ermüdungserscheinungen bei mir ein. Das liegt nicht an den Songs, das ist nur einfach zu viel. Das ist einfach too much so. Und vielleicht hätte man es auch irgendwie so hinkriegen können, dass man sagt, man macht da irgendwie, keine Ahnung, 2x25 Minuten oder so und packt es dann auf eine Platte, irgendwie sowas. Ich glaube, das wäre der ganzen Sache ein bisschen dienlicher gewesen. Inhaltlich und technisch ist alles super. Wie gesagt, die Songs sind auch klasse. Ich muss das Ding als Ganzes bewerten. Für mich persönlich, ich glaube, mir gefällt die zweite Scheibe einen Tacken besser als die erste. Also die Orchestervariante hier. Also da sind ein paar wirklich geile Dinger dabei. Dadurch, dass es halt eben so viel ist und ich vorhin auch schon relativ streng war, würde ich hier auch mit sehr, sehr strengen 7 Soundchaser-Punkten rausgehen.
Okay.
An der Stelle. Aber es ist wirklich streng. Also ich hatte meinen Spaß damit, aber es ist einfach too much für mich. Ehrlich gesagt.
Okay.
Ja, du darfst.
Ja, oh Gott, du meine Güte. Ne? Ja, Rage, eine Band mit einer Diskografie und über 40 Jahre Bandgeschichte. So gerade die Frühphase von Rage, ne, so Refuge, das ist so was mir auch heute noch so ein Stück musikalische Heimat gibt, ne, wenn ich schön Heavy Metal hören möchte. Ich finde, Peavy und Co. überraschen immer wieder und hier kredenzen sie uns das erste Doppelalbum der Bandgeschichte. Ich finde, musikalisch gesehen könnte man auch sagen, das ist so ein bisschen der nächste logische Schritt auf die auch relativ starke Resurrection Day, die ich allerdings zugegebenermaßen überraschend wenig gehört habe. Aber ja, wie bleiben wir denn jetzt? Ne? Was ist die Quintessenz aus den fast anderthalb Stunden melodiöser Endzeitstimmung, die wir hier haben? Ich finde erstens, ne, trotz der Fülle an Songs, überraschend wenig Längen hier auf dem Werk. Wirkt, finde ich, vergleichsweise schon fast für diese 85 Minuten 50, die hat, ne, lächerlich kurzweilig. Man braucht aber auch erstmal die Zeit, um sich das alles anzuhören. Mhm. Ne, für mich, das hast du ja gerade auch schon so ein bisschen gesagt, hat sich das vor allem bewährt, nach der ersten Platte so eine kleine Pause einzulegen, vielleicht mal so ein bisschen was anderes zu machen. Und ja, ich meine, wann hast du auch mal Zeit, als berufstätiger Mensch mal so anderthalb Stunden Musik unter der Woche am Stück zu hören? Die Zeit muss man sich dann halt nehmen, ne? Und man muss ja auch irgendwo noch Geld verdienen. Also ich finde, Peavy weiß auf jeden Fall genau, wie er Song schreibt. Das ist so ein Typ, den kannst du wahrscheinlich nachts um drei wecken und er schreibt den Song, den du so auf die Platte packen kannst. Ne, wäre jetzt maßlos, glaube ich, übertrieben zu sagen, dass jeder Song eine 10 von 10 wäre. Das wäre, glaube ich, auch sehr unrealistisch. Dennoch finde ich, hat das Doppelalbum einige sehr starke Stücke. Und ich finde, selbst die Durchschnittskost geht für mich noch blind als A-Seitentauglich durch. Ja, ist das die beste Rage? Vielleicht die beste Rager-Spätphase? Also das finde ich jetzt so nach der kurzen Zeit, die ich mit dem Album hatte, schwer zu sagen. Ich habe mir die einige Male angehört. Im Prinzip taugen mir immer fast die meisten Rage-Platten. Ne? So in der ganzen Zeit, da war irgendwie nun wirklich gefühlt noch nie Mist dabei. Selbst die Carved in Stone, die ja nicht immer bei den Die Hard-Fans auch so gut ankam, hat mir damals noch sehr gut gefallen. Und ja, auch gerade immer so dieser musikalische Mischmasch, den die haben, ne, so diese Mischung aus Räudigkeit und schönen Symphonien, das funktioniert für mich immer ganz hervorragend. Und Peavys Rausorgan ist für mich eigentlich auch schon so ein bisschen, ja, wie so ein guter Wein, ne? Im Alter immer besser, weil irgendwie noch rauer, aber der zeigt auch die Bandbreite, die er kann. Der kann definitiv richtig gut singen. Und auch wenn du sagst, er kommt hier beim letzten Song vielleicht so an seine Grenzen, aber das ist schon eine ziemliche Bandbreite, die er ja auch abdeckt. Ne? Da kann man definitiv keine schlechte Performance unterstellen und auch nicht sagen, irgendwie das liegt am Alter oder so. Ne? Das war eine klasse Leistung auf dem Album. Und ja, das hat einfach Charme. Ne? Und ja, Anspieltipp hattest du, glaube ich, gerade schon genannt. Mit der ersten Platte würde ich mitgehen. Mit Mortal ist vielleicht nicht mal der beste Song der Platte, aber der erste, der sich so mir direkt ins Hirn gebrannt hat. Wenn ich jetzt der zweiten Platte noch einen Anspieltipp geben dürfte, schwer zu sagen. Vielleicht Cold Desire, den fand ich ziemlich geil. Ja, was vergeben wir denn hier mal? Ich vergebe 8,5 apokalyptische Endzeit-Szenarien für unser Trio Infernale.
Ich komme hier gerade hart streng vor, aber ja, ich glaube, ich bleib da tatsächlich bei, wenn du 8,5 gibst. Ich hatte gerade überlegt, vielleicht auch noch einen halben Punkt oder so hochzugehen, aber ich war auch sehr streng mit Praying Mantis. Deswegen will ich da jetzt, bleib ich da mal der Hartarsch an der Stelle. Also 8,5.
Haben wir heute wieder Good Cop, Bad Cop.
Was hattest du vorhin? 8,5 was für Dinger?
8,5 apokalyptische Endzeit-Szenarien.
Sehr gut. Das finde ich gut, ja. Ja, tatsächlich glaube ich, bisschen weniger wäre mehr gewesen für mich.
Ja, das hatte ich überlegt, aber ich kann es nur wiederholen. Ich finde, für die Länge dieses Doppelalbums ist es überraschend kurzweilig geworden. Ich weiß jetzt nicht, wo man wirklich hätte sparen können, weil selbst die schwachen Songs sind irgendwie immer noch
bockstark. Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Wenn du mich jetzt fragen würdest, welchen willst du denn streichen, müsste ich wahrscheinlich auch irgendwie. Also ich hätte die paar Kandidaten, wo ich sagen würde, auf gar keinen Fall streichen. Und dann eine Menge, wo ich sagen würde, musst du würfeln. Nimm irgendeinen oder nimm halt zwei oder drei weg. So. Ich glaube, wenn man auf beiden Platten jeweils so drei Songs rausgenommen hätte, dann hätte ich dem mehr Aufmerksamkeit auch widmen können, weil du hast es gerade schon gesagt, ich meine, es ist echt fast anderthalb Stunden, ne? Das ist auch Aufmerksamkeit, die so eine Band von dir fordert, ne?
Ja, die muss ja erstmal haben. Also ich meine, zumindest wenn du dann auch eine andere Sache machst, dann haben wir die Praying Mantis, die wir noch hören mussten. Wir haben das jetzt alles relativ kurzfristig. Ich habe eigentlich seit Freitag in meiner Freizeit nichts anderes gemacht, als Musik zu hören. Ja. Von daher, es war schon etwas fordernd. Hat mir Spaß gemacht.
Wie gesagt, extrem streng. Vielleicht kann man es auch so sagen, ich glaube, ich würde der Orchesterscheibe der zweiten, der würde ich wahrscheinlich auch 8 oder 8,5 geben. Ja, sagen wir mal 8. So, aber ja, ich weiß nicht. Bisschen viel gewollt Rage für meinen Geschmack, ja.
Egal. Wir lassen mal so stehen.
Wir lassen es so stehen, wie wir es jetzt hier uns erarbeitet haben. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unseren Besprechungen. Ja, wir haben Good Cop, Bad Cop gemacht, ne? Ich meine, war unser letzter Zeitgeist, war das hier die mit Chapel of Disease? Kann das sein?
Ja, ich glaube, die letzte, die wir hatten, war die Chapel of Disease. Und was war die andere Platte? Ich habe es schon wieder vergessen.
Lucifer, genau. Ja, wir beide Platten in den höchsten Tönen gelobt haben. Ne? Und davor Ravenstein und Scanner haben wir ja auch vergleichsweise gut bewertet. Ja, ich glaube, Ravenstein war ich auch ziemlich streng, aber ja, trotzdem. War super. Ja. Ja, Leute, wie gesagt, ich hoffe oder wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dieser Zeitgeist-Folge von Rost und Stahl. Ja, als nächstes, was hatten wir gesagt, machen wir Melodeath höchstwahrscheinlich, ne?
Melodeath wird die nächste Folge. Ja, da haben wir uns auch schon auf Alben geeinigt und ich weiß nicht, lasst euch überraschen, welche Bands kommen, aber einige hatten wir schon
benannt. Ja, ich sag mal, wenn ihr euch ein bisschen vorbereiten wollt, das wird keine großen Überraschungen geben im Bereich Melodeath. Guckt mal so hier Schweden Sound und so und dann wisst ihr schon, was da so die großen Bands in dem Bereich sind. Da kann man nicht so ganz viel
genau
machen. Wir können schon mal spoilern, wir haben 4 Stück, ne? 4 Alben von 4 Bands.
4 Alben.
Ja. Und werden ein bisschen über das Genre reden und die Alben auseinandernehmen. Wenn alles gut läuft, in 2 Wochen. Oder?
Ja, nehmen wir wahrscheinlich einen Abend vorher auf.
So 3 Minuten vorher. Ja, Leute, ich muss es, glaube ich, nicht sagen. Ne? Tretet mit uns in Kontakt. Schreibt uns auf rostundstahl.de, auf Instagram, Twitter, Facebook, keine Ahnung, überall. Weiß nicht, schickt irgendwie Flugzeuge mit Bannern, wo Hoshi, ich liebe dich oder so hinten drauf steht oder so, keine Ahnung. Und supportet uns bei Steady. Habe ich auch, glaube ich, noch nicht so ganz deutlich gesagt dieses Mal. Ja, sonst habe ich nichts. Mathis, hast du noch was? Noch ergänzende Worte? Irgendwas, was wir noch zu Rage oder Praying Mantis
anschließen wollen? Ich glaube, wir haben heute unserer Schuldigkeit getan.
Ach, wir haben jetzt eine Nettozeit von nicht mal 2 Stunden. Also da habe ich mit viel, viel Schlimmerem gerechnet, ehrlich gesagt.
Ich hätte jetzt auch gerade so mit dem Anfangsgeplänkel, aber da sind wir doch ein bisschen schnell, ein bisschen schnell durchgegangen. Das war schon okay, das Tempo. Empfand ich jetzt so. Ich weiß nicht, wenn man es nochmal hört, denkt man sich, hätte man vielleicht noch mal 1-2 Minuten länger über den einen oder anderen Song reden können. Aber
Mathis, ich mach die 2 Stunden jetzt noch voll. Das wollte ich nämlich eigentlich am Anfang noch erzählen. Ich war nämlich auf einem Konzert. Tatsächlich. Habe ich ganz vergessen zu erzählen. Und außerdem haben wir gar nicht drüber geredet, was wir trinken. Siehst du, so kriegt man nämlich dann auch die Zeit voll. Wenn man sonst nichts hat, was man erzählen kann. Was trinkst du denn?
Du hast doch gesagt, du fragst mich eh nicht mehr.
Ja, weil du immer nur Wasser trinkst. Und lass mich raten, du trinkst Wasser heute.
Ja, exakt.
Ich sitze hier tatsächlich mit Wickkühler-Bier, weil es im Angebot war. Das wirklich der einzige Grund dafür. Aber es schmeckt mir ganz gut. Habe ich noch nicht oft getrunken im Leben. Hatte ich gekauft, weil ich war mit unserem lieben Freund, dem André, auf einem Konzert hier in Lünen. Ich habe mir Sorcerer angeguckt. Und das war sehr cool. Muss ich sagen. Also
die letzte Platte hat es ja auch in deine Jahres-Top 10 geschafft.
Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, der Headliner hat mich nicht so ganz geflasht. War okay, aber ich fand die Vorbands, die waren es auf jeden Fall schon alleine wert. Das war ganz cool. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie die hießen. Verdammt, ich kann die Karte gerade nicht lesen. Ich habe sie hier vor mir hängen. Eine hieß Crypts. Die war wirklich cool, so ein Death-Metal-Zeug. Und reiche ich irgendwie online nach oder so. War auf jeden Fall eine super Nummer. Und Lückert's immer eine Reise wert. Cooler Laden.
Ja, schöne Konzertlocation auf jeden Fall. Auch schon legendäre Abende dort verbracht.
Ja, ein paar Leute getroffen, die man so kennt. War schön. War super. Ja. So. Ja, das schaffen wir nicht mehr mit den 2 Stunden.
Jetzt, oder? Jetzt muss aber 5 Minuten noch was über deinen Wickkühler erzählen.
Aber der Song von Mansfeld, das müsst ihr mir mal sagen, Jungs und Mädels, wie ihr euch gerne ausgesprochen haben wollt.
Also es gibt die Stadt Mansfeld, aber ich glaube, die Band selber kommt aus Halle an der Saale.
Hatte ich auch so gesehen. Ja, zumindest wurde es da, glaube ich, aufgenommen. Ich weiß nicht, ob die da herkommen, aber so wie ich das der Info entnommen habe, wurde es da aufgenommen. Ja, Leute, wenn ihr das hier hören solltet, dann meldet euch doch mal und klärt ein wenig auf. Es war nämlich ein bisschen mühselig, Infos über euch rauszufinden, um ehrlich zu sein. Also außer die Bandinfo, die ihr mir zukommen lassen habt, und da stand eben Halle an der Saale als Aufnahmeort, aber ob ihr da jetzt her seid, keine Ahnung. Ja. Genau, ja, danke auf jeden Fall nochmal, dass wir den Song verwenden durften und ja, wir machen die 2 Stunden nicht mehr voll mit Intro, Outro und dem Song, sind wir auch da drüber, würde ich vermuten. Deswegen, Mattes, es war schön, es war sehr cool, ich freue mich auf unsere nächste Besprechung in 2 Wochen, wenn wir über Melodeath reden und bis dahin verbleibe ich mit einem wie immer gewohnten Metal-Off. Genau.